Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Das Howdy zur Begrüßung, ja, habe ich mir jetzt mal verkniffen, weil das einige sicher schon nicht mehr hören können von euch nach diesem Wochenende. Gepasst hätte es aber natürlich trotzdem, denn der große Preis der USA stand an in Austin, Texas. Max Verstappen ist als Sieger aus dem Rennen hervorgegangen und ja, das ist natürlich eines der Themen, über das wir heute sprechen wollen und müssen. Und das meine ich natürlich nicht alleine, keine Sorge, sondern an meiner Seite ist Kevin Scheuren. Hallo Kevin.
Hallo Sophie.
Und Unterstützung bekommen wir heute mal wieder vom stellvertretenden Chefredakteur des Motorsport Network Germany, Stefan Ehlen. Schön, dich auch wieder dabei zu haben.
Dankeschön, freue mich auch, dass ich am Start sein darf. Hallo in die Runde.
Das war's aber noch nicht. Die Runde komplett macht heute nämlich unser Hörer Henrik. Der hat sich über Twitter gemeldet bei uns und ja, wollte auch ganz gern mal hier zusammen über die Formel 1 quatschen. Und ja, das darf er heute gerne tun. Willkommen auch an dich, Henrik.
Moin, danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, sehr, sehr gerne. Du weißt wahrscheinlich schon, wie es läuft, wenn man hier bei Starting Grid als Hörer zu Gast ist, dann darf man erstmal so einen kleinen, ja, ich sag mal, Monolog halten, und zwar darüber, wie und wann man zu der Formel 1 gekommen ist. Das wollen wir natürlich auch von dir wissen. Daher, ja, Feuer frei, wie ist denn deine Geschichte mit der Formel 1?
Ja, also ich bin nicht durch Michael Schumacher damals zur Formel 1 gekommen, sondern eher, oder beziehungsweise er hat mich jetzt nicht so geflasht, sage ich mal. Ich fand Mika Häkkinen damals geil, 1998. Aber ich habe so von zu Hause aus gar keinen, der eigentlich Formel 1 interessiert ist. Mein Vater hat das einfach mal sonntags angemacht. Ich fand das irgendwie total cool. Und und Mika Häkkinen, damals auch Weltmeister geworden, zweimal. Und fand ich einfach richtig cool. Später ging es dann weiter, so 2001. Da fand ich Ralf Schumacher sehr gut, also auch BMW. BMW wurde ja auch immer hochgepriesen, dass sie so einen tollen, starken Motor hatten. Und wurde natürlich bei RTL, das Auto wurde immer sehr, sehr gut gesprochen und der Motor, gerade der starke Motor. Und da habe ich gedacht, ja, geil. Und Ralf Schumacher mit seinem gelben Helm, ja, weiß ich nicht. Also als Kind guckst du nach Farben und fandst es einfach cool. Und dann habe ich auch mit 11 Jahren dann angefangen, morgens um 4 Uhr aufzustehen und den Australien Grand Prix anzugucken. Und fand es einfach super. Und habe mich echt geärgert, wenn wir mal sonntags weg waren, zur Familie oder so. Ich wollte Formel 1 gucken. Und dann ging es weiter. 2003 kam dann ja Alonso zu Renault. War echt begeistert und gerade dann sein Sieg in Ungarn, ne, war einfach klasse. Und seitdem schlägt mein Herz einfach für Fernando. Und der ist kontrovers, der ist hat Ecken und Kanten, aber ich finde es einfach geil. Hat mich natürlich auch mega gefreut. Dann 2005 die Weltmeisterschaft, 2006 gegen Michael Schumacher. 2007 war es dann so ein bisschen, ja, Hamilton kam dazu. Ich glaube, dass da so ein bisschen die Blicke so ein bisschen auf Hamilton gerichtet waren, auch McLaren-seitig. Und habe mich dann natürlich am Ende geärgert, weil ich glaube, dass wenn Alonso da vielleicht mehr Aufmerksamkeit gekriegt hätte und vielleicht so ein bisschen auf ihn abgezielt worden ist, dass man gesagt hätte, komm, du bist der Erfahrene und Hamilton soll von dir lernen und so weiter, ein bisschen mehr, dann hätte er vielleicht die Weltmeisterschaft vielleicht geholt. Und nach der Saison war ich einfach extrem enttäuscht und habe aufgehört, Formel 1 zu gucken. Also das war echt so ein harter Einschlag, wo ich gesagt habe, ich will die eigentlich nicht mehr. Dann dann später 2010 habe ich dann gehört, dass Fernando zu Ferrari geht. Hatte aber meine Ausbildung angefangen als Busfahrer und da war es halt schwer, auch am Wochenende viel zu gucken. Hab's eher so auf dem Handy verfolgt und habe mich natürlich auch über jeden Sieg gefreut. Aber ich habe wenig Rennen geguckt. Aber habe es halt immer regelmäßig versucht zu verfolgen. Da gab es natürlich dann auch 2010, 2012 echte Einschläge, wo ich einfach gesagt habe, irgendwie packt es mich nicht mehr und ich will nicht mehr. Das war einfach echt enttäuschend, die paar Jahre. Ne? Und dann habe ich, dann bin ich letztes Jahr, kurz vor Corona, bin ich ins Krankenhaus gekommen und war dann auch lange krankgeschrieben und habe einfach gesagt, boah geil, jetzt kommt die Formel 1, hab's dann im Fernsehen gesehen und habe gesagt, komm, ich guck mir das mal an. Und dann habe ich mir die ganze letzte Saison angeguckt. Ich glaube nur am 16. August auf meinem Geburtstag das Rennen in Spanien habe ich verpasst. Und es hat mich einfach wieder gepackt. Es hat mich wirklich gepackt. Die Formel 1 hat mir wieder Spaß gemacht. Auch wenn Lewis Hamilton natürlich leichtes Spiel hatte letztes Jahr. Aber es hat mir ultra Spaß gemacht. Und dann kam auch noch die Nachricht, dass Fernando wieder zurückkommt. Und die Saison bin ich einfach auch dabei. Ich glaube, ein Rennen habe ich verpasst. Ich bin mir gar nicht sicher, welches das war. Aber sonst, ich bin einfach dabei und freue mich einfach. Und finde ich auch gut, dass einfach so viele auch junge Talente, so viele geile junge Talente da sind. Und die Formel 1 macht einfach Spaß. Und ich glaube, da werden wir auch die nächsten Jahre richtig Spaß dran haben.
Ja, hoffen wir doch. Aber ja. Ich glaube, es sieht ganz gut aus. Es klingt irgendwie so, als hätte Fernando Alonso dich schon auch sehr geprägt irgendwie. Ich glaube, in deiner Twitter-Nachricht, die du uns geschrieben hattest, hattest du ihn sogar auch als deinen Helden bezeichnet. Ja. Was macht ihn denn für dich so besonders? Also warum Fernando Alonso?
Ja, also er war einfach so ein junger Kerl, ja, der zu der Zeit damals dann der Jüngste, der einen Grand Prix gewonnen hat und der jüngste Weltmeister und Doppelweltmeister. Und er war einfach so jung, dynamisch, weiß ich nicht. Und dann auch heutzutage ist er ja immer einer, der, wie gesagt, Ecken und Kanten hat, der auch mal kontrovers auftritt und der in Anführungsstrichen Teamchef ist oder war, was ich dann auch viel nachträglich gehört habe. Also auch die ganze McLaren-Serie, das habe ich grob verfolgt. Also das hat man mal reingeguckt, okay, bei McLaren, da läuft es gar nicht. Also in seiner zweiten McLaren-Periode und da wäre er auch so ein bisschen der Teamchef gewesen. Aber ich glaube, dass er... Ich bin ein bisschen abgeschwiffen. Also er ist einfach so ein junger, dynamischer Fahrer gewesen, der einfach auch vielleicht aus einem Renault, der damals gar nicht so gut war, echt tolle Ergebnisse eingefahren hat. Auch 2005 vielleicht war nicht das stärkste Auto im Feld. Also da würde ich ja der McLaren vielleicht sagen, aber die hatten ja ein bisschen Motorenprobleme oder Hydraulik viel. Aber er hat es trotzdem gemacht, einfach clever zu fahren, gut zu fahren. Ich weiß nicht, ich fand ihn einfach immer super. Und okay, als Mann ist es immer schwer zu beurteilen. Ich fand auch, er sieht gut aus. weiß ich nicht. Also man lässt sich ja von so Eindrücken einfach so. Wie gesagt, also bei Ralf Schumacher fand ich ihn cool, weil er einen gelben Helm hatte. Und Fernando, weil er vielleicht gut aussah und einfach ein guter Fahrer war. Und er auch viel gelobt worden ist in den Medien. Ja, also das war ja nicht so, dass er nicht gelobt worden ist, sondern hat er damals immer viel, viel Lob auch von RTL und so gekriegt.
Ich finde es übrigens gut, ja, dass du auch als Mann einfach mal sagst, auch weil er gut aussah. Ich finde, das ist immer so ein bisschen, da haben ja ganz viele Männer ein Riesenproblem mit, das zu sagen. Also ich glaube, kein Mann kann nicht sagen, okay, Daniel Ricciardo findet man auch gut, weil er halt gut aussieht. Ne? Also für viele ist es ein Neidfaktor natürlich auch. Ich glaube, dass viele Männer ein Problem haben mit Lewis Hamilton, da bleibe ich bei, weil er gut aussieht und weil er halt vielleicht die eine oder andere Frau rumbekommt, die man selber gerne mal rumbekommen würde. Aber ich finde das gut. Also wirklich, Kompliment an dich, finde ich echt super.
Danke. Ja, aber das war wirklich, das fand ich echt. Und Daniel Ricciardo, meine Frau, die guckt, wenn die Formel 1 mitguckt, nur wegen Daniel Ricciardo.
Daniel Ricciardo ist eigentlich auch ein ganz gutes Stichwort, wenn wir so bei Helden sind. Der hatte ja am Wochenende auch so ein bisschen einen emotionalen Moment, glaube ich, aus seiner Sicht, als er ja das NASCAR-Auto von seinem persönlichen Helden auch fahren durfte, von Dale Earnhardt. Kevin, das interessiert mich jetzt auch gerade mal irgendwie. Kannst du für dich in Worte fassen, was für dich generell ein Fahrer zu deinem persönlichen Helden macht oder wie das früher bei dir war, wer auch immer dein Held dann in Kindheitstagen war vielleicht?
Boah, also mein Held in Kindheitstagen war kein Formel-1-Fahrer, sondern Ulf Kirsten, Fußballer. Ja, was macht einen Helden aus? Also ich kann das nur aus der Warte zum Beispiel von meinem Vater einfach mal betrachten. Für den war Michael Schumacher und ist Michael Schumacher sein absoluter Held. Weil er, ich glaube, wenn jemand aus Verhältnissen kommt, mit denen man sich identifizieren kann, dann auch noch ein Stück weit hoch stilisiert wird von Medien natürlich, aber eben auch erfolgreich ist. Aber nicht, weil es ihm gegeben wurde, sondern weil er sich das erkämpft hat. Und das ist ja so diese Geschichte von Michael Schumacher auch, weswegen ich total verstehen kann. Und Stefan und ich haben ja auch lange über den Netflix-Film Schumacher gesprochen. Podcast, den ihr euch auf jeden Fall im Archiv mal anhören solltet. Oder auf der YouTube-Seite von Grand Prix-Geschichten euch gerne mal angucken könnt. Da hat Stefan das auch als Video mit Standbild veröffentlicht. Ich glaube, so Leute, die kämpfen, Leute, die rackern, Leute, die was darstellen, das sind so Menschen, die man dann als Helden bezeichnen würde. Ich hatte, wie gesagt, das in der Formel 1 so nicht, also auch später nicht. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass Lando Norris, der jetzt mein derzeitiger Lieblingsfahrer ist, mein Held ist, so gesehen, ne? Aber ich glaube, das sind so Facetten, die einen dann ansprechen. Und Stefan kann ja auch aus Sicht von der NASCAR-Gemeinde sicherlich was dazu sagen, was Dale Earnhardt denn für ein Typ war und warum Daniel Ricciardo sich da vielleicht auch genau den richtigen ausgesucht hat.
Ja, gern, Stefan, wenn du dazu auch noch was sagen willst, generell zu der Heldendiskussion.
Kann ich gern machen und ich knüpfe einfach mal an die NASCAR-Situation. Ja, Dale Earnhardt, der Intimidator, der ist natürlich einer gewesen, auch einer brutal bodenständig. Das ist einer der Mann aus dem Volk gewissermaßen, ja, aus kleinen Verhältnissen gekommen, aber einer, der hat es geschafft, der hat was draus gemacht, der hat einfach sein Leben in die Hand genommen und der war auf der Rennstrecke auch äußerst präsent, ne? Also das war auch einer, der hat da mal die Ellenbogen ausgefahren, der hat sich zu gut Deutsch nichts geschissen und der hat halt auch mal reingehalten und der hat deswegen, glaube ich, schon die Herzen der Fans im Sturm erobert, weil er halt eben nicht dieser klassische Profi war, sondern er war halt ein Haudegen. Ich glaube, so kann man es schon auch so ein bisschen beschreiben. Einer, den man wirklich als Held haben kann, weil der war halt einer von uns. Wenn er nicht Rennen gefahren wäre, Dale Earnhardt, den hättest du wahrscheinlich auf der Tribüne gesehen. Der wäre wahrscheinlich auf der Tribüne gesessen mit einem Bier in der Hand, geraucht hat er wahrscheinlich auch. Ne? So von dem Schlag war das einer. Der hätte dein Nachbar sein können. Und Dale Earnhardt, der hat, glaube ich, auch einfach die Herzen da im Sturm erobert in der NASCAR, weil er so ein nahbares Auftreten hatte. Das war ein beinharter Racer. Der hat die Leute auch rausgerempelt. Der hat die reihenweise auch von der Strecke gehauen und der hatte dann auch einfach so eine Aura an sich. Wenn du den im Rückspiegel siehst, dann macht er entweder Platz oder es knallt halt vielleicht. Ne? Und diese legendäre schwarze 3 zum Beispiel, das ist nicht auch einfach nur einfach so, weil der Ricciardo die Farben so toll findet. Nee, das hat schon einfach große Bedeutung. Und wenn du dann merkst, Dale Earnhardt, der ist vor 20 Jahren tödlich verunglückt in Daytona, was das immer noch für einen Abstrahleffekt hat, seine Legende in Daytona zum Beispiel oder generell bei jedem NASCAR-Rennen, in der dritten Runde erhebt sich das Publikum, erhebt die Hände und zeigt eine 3 mit den Fingern. Also was das für einen unfassbaren Nachhall hat in der Geschichte, man macht bei jedem Rennen diese Hommage an Dale Earnhardt. Und ich finde, das zeigt recht klar, was das für ein Typ war, was der wie der die Szenerie geprägt hat, einfach unheimlich. Und ich persönlich bin ein Kind der Schumacher-Ära. Mein Held ganz klar Michael Schumacher. Und da kann ich auch dazu im Prinzip nur sagen, ich fand es unheimlich bewundernswert, was der so Mitte der 90er Jahre einfach gemacht hat, diese Perfektion. Dieser schiere Wille, dieser unfassbare Ehrgeiz. Und er hat es dann halt auch gemacht auf der Rennstrecke. Ne? Er hat es dann halt auch umgesetzt. Und das fand ich schon immer extrem beeindruckend. Kann mich oft daran erinnern, es war eine neue Strecke im Rennkalender. Niemand hatte davor getestet. Es gab sowas wie Simulatoren noch nicht zu der Zeit. Es gab eine Streckengrafik, die hatte man halt. Ne? Wenn man Glück hatte, oder die war einigermaßen präzise oder nicht. Aber du hast halt gewusst, der Schumacher ist einer, der kriegt es gebacken. Und du kannst drauf wetten, wer fährt die Bestzeit im ersten Training, der Schumacher wird es tun. Und das sind halt so Sachen, die haben mich damals brutal geflasht. Und einfach auch die Art und Weise, wie er umgegangen ist mit den Leuten, dieser Team-Spirit, den er auch zu einem großen Teil reingetragen hat in die Formel 1, dass er abklatscht mit jedem Mechaniker, dass er die persönlichen Stories kennt, dass er einfach befreundet ist mit den Leuten drumherum. Das fand ich schon immer extrem beeindruckend an ihm. Und ja, eben, bin dann dabei geblieben und auch durch ihn zum Schluss im Prinzip zu dem Job gekommen, den ich heute mache, darüber zu berichten.
Ja, sehr cool. Vielen Dank dafür, eure Gedanken. Sind jetzt ein bisschen abgeschwiffen, aber ich fand es eigentlich echt mal ganz spannend gerade. Ja, wir kommen jetzt nochmal ganz kurz auch auf deinen Helden zurück, Hendrik. Der hat ja nämlich an diesem Wochenende auch ja, ein bisschen mit Funksprüchen und Aktionen auch auf sich aufmerksam gemacht. Dann sind wir eigentlich auch thematisch schon beim großen Preis der USA und ja, man kann festhalten, wir haben weiterhin viele Duelle in dieser Saison und ein neues, das sich vor kurzem erst aufgetan hat, ja, scheint sich jetzt eben in Austin auch so ein bisschen fortgesetzt zu haben und zwar eben das zwischen Fernando Alonso und den Stewards. Der Spanier hatte ja vor kurzem erst kritisiert, dass die Stewards britische Fahrer bevorzugen würden und ja, an diesem Wochenende wurde da auch das nächste Kapitel nochmal ein bisschen aufgeschlagen, denn jetzt war er der Meinung, dass da auch wieder Ungleichheit bei den Entscheidungen geherrscht hat. Dabei ging es um das Überholen abseits der Strecke. Es gab da ja mehrere Zwischenfälle. Also ganz kurz zusammengefasst war es ja so, dass sowohl Giovinazzi als auch Raikön und Alonso im Verlauf des Rennens neben der Strecke überholt haben. Giovinazzi und Alonso mussten dabei ihre Position zurückgeben, während Raikön, der Alonso abseits der Strecke überholt hatte, das nicht musste. Hängt mutmaßlich damit zusammen, dass Alonso ihn auch so ein bisschen rausgetrieben hat. Da gab es dann aber auch ordentlich Beschwerden auch seitens Alpine auch. Die haben dann mit Michael Masia noch ein bisschen gefunkt, warum denn der Kimi das jetzt durfte, Fernando aber nicht. Stefan, ich glaube, du hast auch einen Artikel zu dem Vorfall geschrieben. Findet ihr auch nochmal auf formel1.de, wenn ihr da irgendwie nochmal ein paar Details auch nochmal haben wollt. Jedenfalls wurde da auch zum Ausdruck gebracht, dass Alonso eben der Meinung ist, dass sich die Formel 1 mit der, ja, seiner Ansicht nach sehr ungleichen Bewertung von Zwischenfällen wie dem jetzt in Austin keinen Gefallen tut. Gegenfrage an dich, tut Fernando Alonso sich denn gerade einen Gefallen damit, wie er damit umgeht momentan?
Das ist eine wirklich gute Frage und ich habe ein bisschen das Gefühl, nein. Der Alonso kam rein wieder in die Formel 1 und ich finde, er hat uns alle irgendwo auch mitgerissen und mitgeflasht mit seiner Art und Weise, mit seiner Lockerheit, mit dem Selbstverständnis, wie er da rangekommen ist. Und er hat sich dann ja auch sukzessive gesteigert, hat ein paar verdammt gute Rennen gefahren und seit er sich jetzt da auf dieses Scharmützel eingelassen hat und im Prinzip jedes Wochenende die gleiche Story erzählt, er hat so viel Pech und die Stewards bestrafen ja eigentlich nur ihn und so, da habe ich irgendwo den Eindruck, das kippt jetzt gerade. Also das kippt in die Richtung, Alonso, der meckert jetzt gerade sehr viel rum. Alonso, der wird patzig. Der hat auch schon mit ganz anderen Themen geglänzt in diesem Jahr. Aber diese Sache, die er da gerade so vor sich herschiebt, finde ich ein bisschen sehr zu viel. Also ist zu dick aufgetragen, meiner Meinung nach. Und ich glaube, langsam hat man so als Zuschauer auch irgendwo das Gefühl, schon wieder der Alonso, jetzt stört ihn schon wieder was, jetzt beschwert er sich schon wieder. Und das war vorher, bilde ich mir ein, nicht so krass. Also seit der Aktion in Sochi, wo er da absichtlich bei Turn 2 durchgeprügelt ist, durch die Auslaufzone quasi ohne zu verzögern, muss ich sagen, weiß ich nicht, ob das alles so clever ist. Und jetzt in der Türkei, er hat dann zwar hinterher dementiert, ja, er wollte bei Giovinazzi nichts beweisen, aber wer die Szene gesehen hat, wer dann auch gehört hat, wie er sich dann am Funk geäußert hat, als er an Giovinazzi vorbei war zum ersten Mal, als er ihn auch abseits der Strecke überholt hat, beziehungsweise nach dem Überholmanöver dann abseits der Rennstrecke war, da konnte man schon den Eindruck kriegen, ja, okay, das war jetzt nur zum Zeigen, ne? Nur so mal zum Beweisen, wenn es er macht, wird er bestraft und so. Also er reitet da gerade ein komisches Spielchen, finde ich, das muss er nicht, das ist seiner auch unwürdig, meiner Meinung nach. Er hat aber irgendwo diese Fehde angefangen mit den Sportkommissaren und er versteift sich da gerade ein bisschen sehr drauf. Also mir ist es da immer lieber, wenn man die Energien, die man da vielleicht hat, eher auf die Rennstrecke und in den direkten Zweikampf reinlegt und nicht so sehr sich anlegt mit dem Schiedsrichter oder mit den Sportkommissaren, weil die kann man ohnehin nicht beeinflussen. Alpine hat es ja probiert, man kann ihnen da auch keinen Vorwurf machen. Jeder versucht immer das Maximum für sich selber rauszuholen. Aber auch da habe ich dann den Eindruck gehabt, kommt Leute, also das wirkt jetzt eher ein bisschen peinlich, als dass es dann der Sache dann dient, als man den Funkspruch da gehört hat von Alpine Richtung Michael Masi. Und Masi, finde ich, hat da auch entsprechend cool reagiert und gesagt, ja, ist recht, ne? So in die Richtung. Ja, also mein Fazit wäre, allmählich, finde ich, ist es zu dick aufgetragen von Alonso. Und allmählich kennt jeder den Eindruck von Alonso, dass er meint, die Sportkommissare ticken ein bisschen anders. Ist gut, wir wissen Bescheid. Aber wenn es jetzt in den nächsten 5 Rennen immer noch mal so weitergeht, dann weiß ich nicht. Also ich glaube wirklich, er tut sich damit keinen Gefallen.
Ja, das ganze Thema, zumindest jetzt auch von diesem Wochenende in den USA, soll ja, glaube ich, beim nächsten Fahrermeeting in Mexiko auf jeden Fall auch nochmal ein Thema sein, dann im Fahrermeeting. Also ja, schauen wir mal, wie das auch weitergeht. Wir können jedenfalls festhalten, ja, für Alpine war es ein rabenschwarzes Wochenende insgesamt. Alonso musste ja sein Auto dann auch aufgrund eines kaputten Heckflügels in Runde 51 abstellen. Esteban Ocons Bolide wurde ja vorher schon zurück in die Garage gerollt, ja, ebenfalls aufgrund eines Schadens am Heck. Also ja, kleiner Rückschlag insgesamt für das französische Team. Wir machen jetzt eine erste kurze Pause, wollen dann aber natürlich noch weiter über das Rennen in Austin reden und natürlich auch über den WM-Kampf. Also bleibt dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück bei Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Wie angekündigt, ja, lassen wir jetzt nochmal weiter den großen Preis der USA Revue passieren. Ich muss ja sagen, ich war persönlich sehr beeindruckt auch von der Menschenmenge und der Stimmung, die da in Austin geherrscht hat, fand auch, da ging es sehr fair zu. Also ich hatte den Eindruck, die Leute haben einfach den Sport gefeiert. Ja, und mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, da zuzuschauen und zuzuhören auch. Kevin, glaubst du, ist die Formel 1 jetzt auch endgültig in den USA schon angekommen, deiner Meinung nach?
Ja, und dieses Wochenende hat es eindrucksvoll gezeigt, was, also Liberty, das kann man denen ja zugutehalten, den amerikanischen Markt stärken sie extrem gut. Und ich glaube, dass es auch tatsächlich sehr viel mit Netflix einhergeht, dass in den USA dieser Hype um die Formel 1 wirklich entstanden ist. Und etwas, was Ralf Schumacher richtig gesagt hat, ist, die Leute kommen nicht nur, um Motorsport zu gucken, sondern die kennen auch die Fahrer und die kennen auch die Gesichter, die wissen, in welchem Team die fahren. Die Masse an Prominenz, die aufgefahren wurde, natürlich allen voran Shaquille O'Neal, hat da ihr Übriges zugetan. Und ich glaube, das war so ein bisschen so ein Indiz, wo es mit der Formel 1 in den USA auch hingehen kann. Also ich glaube, Liberty tut gut daran, auch zu fördern, dass die Formel 1 mit der IndyCar-Serie enger wird. Also auch was so kleinere Partnerschaften angeht, auch dass Nico Hülkenberg jetzt für Arrow McLaren SP fährt, zumindest testweise erstmal, und Romain Grosjean den Weg rüber gemacht hat. So sensibilisierst du natürlich auch andere Motorsportfans mit Open Wheelern, obwohl natürlich die IndyCar-Serie da ein bisschen anders aussieht mittlerweile, aber de facto, dass er immer noch ist, für die Formel 1 und gibst denen so ein bisschen was mit. Und ich finde tatsächlich, und das hat mich auch sehr beeindruckt, dass diese Masse an Menschen, vor allem diese eine Einstellung hin zu Kurve 1, diese Riesentribüne, man hat das Gefühl, das geht da bis in den Himmel hoch. Also da hat die Regie auch wunderbar gearbeitet. Ich würde tatsächlich sagen, dass die Formel 1 das geschafft hat, was sie jahrzehntelang versucht hat, in den USA Fuß zu fassen. Das ist gelungen.
Ja, die US-Amerikaner sind ja auch ohnehin sehr begeisterungsfähig, wenn es um Sport geht. Aber ja, es war eben nochmal schön zu sehen, dass das eben inzwischen auch für die Formel 1 gilt. Und ja, Gründe begeistert zu sein gibt es generell momentan viele als Formel 1-Fans. Ich glaube, dieses Rennen in Austin war vielleicht auch ja einer dieser Gründe. Es gab zwar nicht massig Überholmanöver oder ähnliches, aber es war trotzdem ja spannend bis zum Schluss. Und wir müssen natürlich auch heute über den WM-Kampf reden. Es liegen nur noch 5 Rennen vor uns. 12 Punkte hat Max Verstappen nun Vorsprung auf Lewis Hamilton, konnte den also verdoppeln in Amerika. Und zwar, ja, dank des Sieges auf dem Circuit of the Americas eben vor dem Briten, der immerhin noch den Punkt für die schnellste Rennrunde auch geholt hat, und Sergio Perez auf Platz 3. Ja, Kevin, du hast eben schon gesagt, also ja, diese Podiumszeremonie für mich eh das Highlight des Wochenendes mit Jack O'Neill, der da alle überragt hat, also einfach Bild für die Götter. Aber ja, zurück zum Sportlichen. Hendrik, Frage an dich. Ganz ehrlich, hast du dieses Ergebnis vor dem Wochenende kommen sehen?
Absolut nicht. Also ich habe ja gar kein Rennen in Austin gesehen und dadurch, dass Mercedes so favorisiert worden ist, habe ich das überhaupt nicht gedacht, absolut nicht. Also ich, nach dem ersten freien Training, als Bottas da Verstappen dann eine Sekunde aufgebrummt hat, da habe ich auch schon gedacht, okay, die Sache ist sowieso gegessen, und dann kommt es doch nochmal anders, und im Rennen kommt Hamilton dann auch nochmal ran, nachdem der erste Stint ja nicht so genial war. Also geil.
Ja, du hast eben den ersten Stint angesprochen. Was ist denn mit dem letzten Stint? Hast du da geglaubt, dass Hamilton Verstappen den Sieg noch entreißt, oder hattest du da keine Zweifel, dass Max am Ende das Ding nach Hause fährt?
Also erst habe ich gedacht, nee, also das wird Max jetzt nach Hause fahren. Ich glaube, der hat 8 Sekunden Vorsprung. Und zum Schluss kommt der Hamilton nochmal so nah ran. Also es war ein richtig geiles Finale und ich habe jede Runde gezittert, also da, weil ich auch in der Situation, also ich bin im WM-Kampf für Verstappen und ich hab wirklich gezittert und hab's im Bett gesehen, das Rennen, und ich stand senkrecht im Bett, ne? Ja,
ich glaube, es ging durchaus vielen so. Wurde auch echt richtig eng am Ende, ja. Es trennten die beiden nur 1,3 Sekunden im Ziel. Aber wie Max Verstappen am Wochenende ja auch gesagt hat, ne, wenn es zu einfach ist, dann macht es ja auch keinen Spaß. In der Pressekonferenz nach dem Rennen wurde er auch gefragt, ob das eines seiner besten Rennen der Karriere vielleicht auch war. Die Frage gebe ich mal an dich weiter, Kevin. Siehst du das so?
Ja. Kann man so sehen, finde ich. Also das war schon richtig stark. Das war weltmeisterlich, ne? Finde ich schon.
Ja.
Es war schon wirklich, wirklich weltmeisterlich. Und das hat sich ja übers Wochenende verändert, seine Stimmungslage. Und zwar rapide, also am Freitag war er ja total patzig am Funk und man hatte das Gefühl, das wird gar nichts an diesem Wochenende. Und ab Samstag, als er, glaube ich, gemerkt hat, man hat gut gearbeitet, alles sieht entspannt aus, und wie er dann auch dem Druckstand gehalten hat, muss schon sagen, dass er da einen großen Schritt Richtung WM-Titel gegangen ist in Austin.
Ja, fand ich auch sehr spannend, muss ich sagen. Diese Entwicklung auch mental, ne, von Freitag auf Samstag, ja, war echt sehr, sehr spannend zu beobachten. Aber auch nach dem Rennen, ich meine, er hat ja schon eine große Überraschung geschafft und trotzdem war es damals wie in Sandford auch. Na, er hat es echt ruhig hingenommen, wenig gefeiert, also muss ich auch sagen, fand ich auch wieder sehr beeindruckend. Ja, wenig gefeiert ist eigentlich auch ein gutes Stichwort, weil ich glaube, das hat Mercedes, trifft für Mercedes auch zu, allerdings wahrscheinlich aus anderen Gründen. Stefan, Frage an dich, die kam auch auf Twitter noch auf. Hätte es irgendeine Möglichkeit für Mercedes gegeben, dieses Rennen zu gewinnen?
Das ist tatsächlich eine extrem gute Frage, ja. Man könnte natürlich jetzt spekulieren und sagen, was wäre gewesen, wenn Hamilton den Start nicht gewinnt. Das ist übrigens der einzige Makel am Rennen von Verstappen, er hat den Start verloren. Was passiert, wenn der Hamilton hinterherfährt? Ist der Red Bull wirklich so schnell, dass der davonzieht? Man muss wahrscheinlich davon ausgehen, dass Verstappen da eher leichtes Spiel gehabt hätte zunächst einmal. Aber dann wäre die Situation natürlich umgekehrt gewesen. So hat Verstappen in echt den Undercut gegen Hamilton gefahren. Und wenn es umgekehrt gewesen wäre, hätte natürlich Mercedes den Undercut versucht wahrscheinlich. Also ja, in der Theorie kann Mercedes dieses Rennen natürlich gewinnen. Es hätte auch so in echt klappen können, wenn der Verstappen hinten raus nicht gut auf seine Reifen aufgepasst hätte und wenn nicht Mick Schumacher am Ende in der vorletzten Runde, glaube ich, war es, so aufgelaufen wäre, beziehungsweise sie so auf Mick Schumacher aufgelaufen wäre, dass der Verstappen nochmal DRS kriegt. Also das hätte leicht auch anders ausgehen können, glaube ich schon. Ist natürlich jetzt die Frage, ist müßig zu spekulieren im Prinzip, aber ich glaube, grundsätzlich war das jetzt so ein Rennen, das kann so oder so ausgehen, spitz auf Knopf. Also die haben beide nichts falsch gemacht. Ich glaube, beide in unserer Notendiskussion bei Formel1.de haben auch eine 1 gekriegt, weil war halt gut, war halt sehr gut, war halt richtig klasse von beiden. Und es sind dann wirklich die Nuancen, die dann den Unterschied machen. Aber ja, Mercedes kann das Ding grundsätzlich schon gewinnen. Und der Hamilton hat auch sein Möglichstes gemacht. Der Hendrik hat es gesagt, glaube ich, 8 Sekunden war er hinten dann und hat das noch zugefahren. Und ich persönlich bin davon ausgegangen, klar, der schafft es noch. Aber da muss man auch dem Verstappen nochmal ein echtes Kompliment machen, mit den älteren Reifen am Ende das hinzukriegen, mit der Hilfe durch DRS, durch Schumacher und so. Ja, aber ich glaube ganz ehrlich, er hätte es wahrscheinlich auch ohne nochmal gerettet, weil im ersten, zweiten Sektor, da war der Red Bull echt stark und dann kam erst die lange Gegengerade und da hätte Hamilton so dran sein müssen, dass er wirklich aus dem Windschatten raus vorbeikommt. Ob das in der letzten Runde dann noch machbar gewesen wäre, man weiß es nicht. Irgendwie dachte ich schon, ich habe den Live-Ticker gemacht mal wieder, irgendwie dachte ich schon, das ist jetzt so ein typischer Hamilton, der wartet auch ab. Also ich hatte irgendwo den Eindruck dann am Ende, der versucht jetzt nicht auf Biegen und Brechen vielleicht in der vorletzten oder drittletzten Runde das möglich zu machen, sondern der wartet vielleicht wirklich ab auf die letzte Runde, dass der Verstappen nach der Geraden keine Konterchance mehr hat. Das hätte ich dem Hamilton wirklich zugetraut. Insofern, mich hat es auch schier nicht auf dem Sitz gehalten hier. Und das ist für mich auch ein Beweis gewesen dafür, es muss nicht ein Überholfestival sein, um hinterher sagen zu können, war ein geiles Rennen. Also ich mache ja auch immer auf Twitter die Umfrage, war es ein gutes Formel-1-Rennen oder war es ein schlechtes? Und die erstaunliche Mehrheit, ich glaube am Ende waren es 86% oder knapp 90, die gesagt haben, ja, war gut. Obwohl es auf der Strecke sehr wenig Action gab. Aber das zeigt, glaube ich, schon so ein bisschen, da saßen viele vorm Fernseher, hatten den Fernseher mit beiden Händen in der Hand, ne? Und haben da mitgefiebert und sind da gestanden, wie es der Hendrik auch geschildert hat, weil es war einfach gut.
Ja, absolut. Ich würde gerne noch mal kurz an das anschließen, was du gerade mit dem DRS gesagt hast, hatte ich ja auch noch im Zettel. Sollte man das System deiner Meinung nach vielleicht irgendwie noch mal überdenken, dass DRS auch bei Überrundung quasi ausgelöst werden kann? Ist ja eigentlich nicht so ganz der Sinn der Sache, oder?
Naja, ich bin insgesamt kein großer DRS-Fan. Wenn du sagst, überdenken, würde ich sagen, ja, rausschmeißen. Ja, es verzerrt einfach. Und ich finde es insofern auch blöd, weil dieser zu überrundende Fahrer, der ist irgendwo physisch im Rennen vorhanden, aber fürs Ergebnis in dem Fall nicht, aber er beeinflusst trotzdem das Ergebnis. In Amerika machen sie es zum Beispiel oft so bei IndyCar oder NASCAR, es gibt halt keine blaue Flagge, wer von hinten kommt, muss halt überholen, fertig, aus. Das finde ich zum Beispiel ist eigentlich der smartere Ansatz, dass die Formel 1 oder generell europäisch geprägte Rennserien sagen, hey, der muss Platz machen, und dieses Gejammere in Anführungszeichen am Funk finde ich jetzt auch nicht unbedingt attraktiv für so ein Rennprodukt, aber ja, es ist schwierig. Es ist im Prinzip halt ein Auto wie jedes andere auf der Strecke. Also warum soll dann nicht DRS gelten? Aber DRS, finde ich, macht das Ganze halt insgesamt zu künstlich. Und mir wäre es wirklich lieber, man hätte halt einfach reines Rennauto ohne irgendwelchen Technik und Schnickschnack, der dem Hinterherfahrenden eine bessere Angriffsmöglichkeit bietet. Weil ich habe schon viel zu viele Rennen gesehen, wo DRS einfach zu lasch war am Ende dann. Also im Sinne von, es war halt kein Überholen mehr, es war halt kein Zweikampf mehr, es war ein Vorbeifahren. Und Hand aufs Herz, wie wir hier alle sitzen in dieser Runde, ihr habt wahrscheinlich auch gedacht, naja, wenn der Hamilton halt mal rangefahren ist, dann drückt er aufs Knöpfchen und fährt halt vorbei. So ging es mir, das war meine Erwartungshaltung, der wird den Verstappen einholen und dann gibt es kein großes Duell. Der Hamilton wird auf der Gerade auch mit Mercedes-Überschuss ohnehin, der hat beim Motor, und dann noch mit DRS, der wird einfach vorbeigehen, und das ist für mich nicht spannend. Also das ist für mich, das bietet mir keinen Reiz, und ja, Es ist dann unterm Strich schwierig zu sagen, wo zieht man dann die Grenze, wer darf DRS haben und wer nicht und zu welcher Phase im Rennen zum Beispiel auch. Ich glaube, die Formel 1 schafft sich mit DRS eigentlich mehr Probleme, als die sie vielleicht hätte ohne. Also ich persönlich finde halt nicht, dass es ein Rennen aufwertet, wenn 50 Mal überholt wird und dieses Überholmanöver aber halt 0815 ist. Ne? Mir ist es persönlich lieber, ich sehe so ein Rennen wie Austin, wo ich sagen kann, ja, das war jetzt geil. Das war cool, das war auch strategisch geprägt, und die Überholmanöver, die stattgefunden haben, die hatten auch einen gewissen Wert. Also das ist mir persönlich einfach lieber.
Jetzt ist es ja so, dass wir auch die große Hoffnung natürlich haben, ne, mit den neuen Autos bzw. neues Reglement nächstes Jahr, dass ja, DRS dann vielleicht in naher Zukunft auch ja doch gar nicht mehr nötig ist. Ja, müssen wir alle abwarten, ne, wie das wirklich wird. Wie gesagt, hat ja keiner eine Kristallkugel leider für, aber vielleicht wird dein Wunsch erhört, Stefan.
Schauen wir mal.
Hendrik, nochmal zurück zu Mercedes und Red Bull. Ist Mercedes für dich jetzt der große Verlierer an diesem Wochenende oder ist das zu hart ausgedrückt?
Ja, nachdem man gesehen hat, also dass Verstappen da auch die Pole holen kann, ich sag mal, haben sie noch Schadensbegrenzung gemacht, dann im Endeffekt würde ich sagen, mit Hamilton dann auf Platz 2. Ich sag mal so, wenn jetzt ein Doppelsieg rausgesprungen wäre für Red Bull, das wäre natürlich schon ein Riesenverlust. Ich glaube, interessant wird es im nächsten Rennen in Mexiko einfach, wie sich Mercedes darschlägt. Ne? Also Mercedes muss da einfach auch gucken, dass sie da irgendwie zwischen die Red Bulls kommen oder vielleicht irgendwie, ne, vor beiden Red Bulls. Ne? Ich glaube, das wird ganz wichtig. Also dieses Wochenende würde ich sagen, sie haben Schadensbegrenzung gemacht, zumindest mit Hamilton.
Kevin, wie siehst du das? Hendrik hat ja jetzt eben auch die nächsten Rennen schon angesprochen, die ja schätzungsweise ein bisschen mehr Richtung Red Bull gehen werden. Denkst du deshalb, dass dieser Sieg im Mercedes-Land für Max Verstappen jetzt schon so eine kleine Vorentscheidung gewesen sein könnte?
Also am Sonntagabend hätte ich das schon noch gesagt. Mittlerweile bin ich eher der Meinung, dass diese Saison so verrückt ist, dass man, glaube ich, gar nicht so genau sagen kann, dass die Strecke dem liegt. Also da wurden wir jetzt in diesem Jahr schon einige Male irgendwie eines Besseren überzeugt. Und deswegen ist meine Hoffnung einfach, dass es eng bleibt. Ich meine, rechnerisch ist es ja, glaube ich, eh nicht vor Katar möglich, dass Max Verstappen Weltmeister wird. Wegen meiner kann es auch erst in Abu Dhabi sein. Saudi-Arabien muss nicht unbedingt sein. Die sollen keinen Weltmeister bekommen. Aber ich glaube tatsächlich, dass Max Verstappen einen großen Schritt in Richtung Weltmeisterschaft gegangen ist. Weil was man gesehen hat am Wochenende ist, dass Mercedes meiner Meinung nach wieder einen Fehler gemacht hat, irgendwie von Freitag auf Samstag irgendwas umzustellen. Also Christian hat das im Live Stream, naja, Stream kann man nicht wirklich sagen, ne? Hat ja ein paar Probleme am Wochenende. Aber er hat es ja gesagt, dass man der Meinung war, man müsste von Freitag auf Samstag irgendwas ändern. Und damit hat man auch was auf Red Bull verloren, neben dem, dass Red Bull natürlich extrem gewonnen hat. Und das zeigt mir, dass man bei Mercedes damit nicht so wirklich umgehen kann, glaube ich, mit dem, was da gerade passiert. Man ist das ja gar nicht gewohnt, dass ein anderes Team da jetzt so nah dran ist. Und man läuft da Gefahr, beide Weltmeisterschaften zu verlieren. Dass am Ende Red Bull sowohl den Fahrer als auch den Konstrukteursweltmeister stellt. Und das wäre natürlich der Super-GAU. Andererseits ist das jetzt auch das Jahr für Red Bull Racing, glaube ich, in dem sie es machen müssen. Weil ich sehe sie nicht 2022 und 2023 da oben. Deswegen, ja, Max Verstappen ist einen großen Schritt gegangen, aber wie er auch richtig gesagt hat bei Sky, es ist halt auch ein bisschen Tagesform und was dann halt an dem Tag funktioniert und an dem Tag nicht funktioniert. Aber das Momentum ist jetzt schon sehr Richtung Red Bull geschwungen, was mich beeindruckt, weil ich hab's nicht gedacht, dass das so passiert und dass es für Hamilton und für Mercedes dann so schwierig werden würde, in Austin zu gewinnen und dass sie es dann auch nicht schaffen. Und das zeigt mir, dass Red Bull Racing tatsächlich diese Saison in der Lage ist, Weltmeister zu werden.
Ja, ich finde es eigentlich echt, es ist fast ein bisschen eine Schande, ne? Dass am Ende ja irgendwie ein Verlierer natürlich daraus hervorgehen muss, weil ich finde es einfach ja unglaublich, was beide da gerade abliefern. Das hat mir dieses Rennen auch nochmal besonders gezeigt, auch dass die beiden einfach in einer anderen Klasse fahren, auch im Vergleich zum Rest. Ja, am nächsten dran war da noch Sergio Perez, hatte es allerdings auch nicht ganz einfach, muss man sagen. Der hatte nämlich ab Runde 4 so ein bisschen seinen persönlichen Kimi Räikkönen-Moment, kann man sagen, als er aufgrund seines defekten Trinksystems ja keinen Schluck Flüssigkeit mehr zu sich nehmen konnte. Also für den war es echt ein hartes Rennen, hat man ihm auch angesehen, finde ich, am Ende. Aber es hat sich trotzdem ausgezahlt. Er konnte ja dann am Ende den dritten Platz einfahren, Stefan. Wie hast du denn die Leistung von Sergio Perez an diesem Wochenende gesehen? Und glaubst du, er kann dieses Momentum, was Kevin ja eben auch schon ein bisschen angesprochen hat, kann er das auch mit in die restlichen Rennen nehmen, dieser Saison, deiner Meinung nach?
Also das Timing von Sergio Perez in richtiger Form, das könnte eigentlich besser nicht sein, ne? Weil das nächste Rennen, da gehen wir eigentlich auch davon aus, in Mexiko, da wird Sergio Perez zur Stelle sein. Da wird er richtig gut unterwegs sein, wenn 150.000 Mexikaner ihn anfeuern. Ja, ich fand extrem gut und ich fand auch extrem beeindruckend. Der war in Austin von Anfang an bei der Musik dabei. Also vom ersten Training an hast du gemerkt, hoppla, der Perez, der hat nicht den üblichen Rückstand von mehreren Zehnteln auf Verstappen, sondern der war wirklich on the money. Und das hat mich insofern überrascht, weil das hat man diese Saison praktisch gar nie. Also Verstappen, der liefert immer ab. Der ist einfach immer zur Stelle. Ne? Da weißt du, was das Auto kann. Und bei Perez, der war immer irgendwo hinten dran und speziell im Qualifying hat es halt dann gefehlt. Und was haben wir dieses Mal gesehen? Bei Austin, das Qualifying war wirklich auch gut. Er hat vielleicht sogar die Pole auf der Kelle gehabt und hat es dann ein bisschen verschenkt, weil er vielleicht so konservativ dann war, als die Regentropfen dann fielen am Ende von Q3. Aber es war trotzdem ein gutes Ergebnis. Er war dann vorne dabei und im Rennen, glaube ich, da muss man schon halt die Abstriche machen. Also diese 42 Sekunden, die er da am Ende Rückstand hatte, ich glaube, dass das nicht das wahre Bild ist. Das ist sicherlich dem geschuldet. Das hat er, glaube ich, auch selber gesagt. So ab dem zweiten Stint, ab Mitte zweiter Stint, da seien ihm langsam aber sicher einfach die Kräfte ausgegangen. Und das glaube ich auch. Ja, also du hast einfach nichts zu trinken. Draußen ist 30 Grad. Nebenbei musst du dann auch ein Rennen fahren. Also dass das irgendwie schlaucht und Spuren hinterlässt, das verstehe ich absolut. Insofern, dieses Ergebnis muss man mit Vorsicht genießen. Er hätte aber wahrscheinlich auch so den Anschluss nicht halten können an Verstappen und dann Hamilton. Was er aber gut gemacht hat, und das war im ersten Stint, er war halt da. Ne? Das ist genau das, wovon Red Bull die ganze Saison im Prinzip geträumt hat, dass der Perez halt einfach da ist und die strategischen Möglichkeiten von Mercedes einschränkt, weil was passiert, wenn Hamilton an die Box fährt? Der würde hinter Perez zurückfallen, der Perez könnte langfahren und so weiter und so fort. Und das könnte sich natürlich dann negativ auf die Mercedes-Strategie bemerkbar machen. Und das ist genau der Punkt. Deswegen hatte ich in meiner Montagskolumne auch Helmut Marko gut schlafen lassen, weil jetzt eben Perez zur Stelle ist, wenn Perez dieses Niveau halten kann. Und ich gehe schwer davon aus, dass es zumindest in Mexiko halten wird. Dann ist das nochmal ein echter Trumpf im Titelkampf, weil ein Verstappen, der vorneweg freifahren kann und ein Perez, der ihn wirklich, und wirklich im Sinne von auf P2 oder P3 oder vielleicht auch P4 abschirmen kann, der dafür sorgen kann, dass Mercedes bei der Strategie nicht freies Spiel hat, der ist wirklich ein Asset. Und das ist das, was sich in der Frühphase dieser Saison oft halt nicht eingestellt hat. Da war der Perez halt nicht da und Mercedes hat ein bisschen Katz und Maus spielen können mit Red Bull. Das ging oft auch schlecht aus für Red Bull. Ich glaube, Spanien war so ein Fall zum Beispiel. Und jetzt hat man mal gesehen in Austin, wenn Mercedes unter Druck kommt. Ich glaube, Kevin, du hast gerade auch gesagt, wenn da mal dieser Gegner einfach da ist und man nicht einfach vorne wegfahren kann und es ist eh egal, was man strategisch macht, weil es eh gut ausgeht, sondern wenn die Situation so ist, dass du dich wirklich am Kopf kratzen musst und sagen musst, so einfach wird es gar nicht, dann sieht man einfach auch, dass Mercedes tatsächlich schlagbar ist. Und die Kombination aus Verstappen fährt in weltmeisterlicher Form, definitiv, und Sergio Perez, der dieses Auto jetzt endlich auch mal im Griff hatte, das kann für Red Bull der Schlüssel zum Erfolg sein, Mercedes tatsächlich zu biegen. Also Perez bleibt für mich, da habe ich irgendwo einen Restzweifel, so eine Art Wundertüte, was es angeht, wenn es nach Mexiko in die restlichen vier Rennen dann reingeht. Aber in Mexiko gehe ich schwer davon aus, der wird definitiv auf dem Podium sein und der wird den extra Speed haben. Der ist einer, der sich vom Publikum auch mitreißen und motivieren lässt. Da kann echt was Gutes dabei rauskommen. Aber Kevin hat es auch schon gesagt, die Saison an sich ist eine Wundertüte. Also jeder hat gedacht, Austin, klar, gewinnt eh der Mercedes, jetzt war es der Red Bull. Ist es denn so garantiert, dass das nächste Mal in Mexiko dann der Red Bull gewinnt? Ich weiß es nicht. Also deswegen, diese Spannung, die in dieser Saison drin ist, die ist grandios, weil keiner weiß eigentlich vorher, wie geht diese Nummer aus. Also es zum Verfolgen, zum Zuschauen, zum Berichten, einfach nur grandios.
Aber ich will, dass Checo gewinnt. Ganz ehrlich.
Glaubst du, dass es macht?
Ich glaube nicht, weil ich glaube, dass wenn es so sein wird, dass sie 1-2 liegen, Red Bull und Checo ist vielleicht vorne, dann werden sie ihm natürlich die Teamorder geben. Auch wenn Christian Horner, glaube ich, sogar was anderes gesagt hat, dass er gewinnen darf, wenn er kann. Ich würde es ihm echt gönnen. Ich finde auch, das ist auch so ein Stück weit, was diese Corona-Krise irgendwie mit sich gebracht hat, dass man diese Feel-Good-Moments einfach haben will. Und das wäre der ultimative Feel-Good-Moment, wenn Sergio Perez, der jetzt endlich in einem Top-Team sitzt, der jetzt endlich bei diesem Top-Team auch angekommen zu sein scheint, das kann man ja nie hundertprozentig sagen, dann in seinem Heimland, in seinem Heimatland auch gewinnen kann. Dann freuen die sich dumm und dusselig und diese Party würde ich einfach sehr, sehr gerne erleben und das würde uns auch die WM noch ein bisschen länger spannend halten, weil das würde bedeuten, dass weder Verstappen noch Hamilton gewinnen und das wäre nun nicht verkehrt, glaube ich.
Ja, wollen an dieser Stelle auch gleich weitermachen und vielleicht nochmal drauf blicken, was denn noch so entscheidend sein kann, auch mit Blick auf die Konstrukteurs-WM. Vorher gibt es aber eine kurze Pause. Bis gleich hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir sind zurück hier bei Starting Grid, eurem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir, das sind heute ich, Sophie Affelt, Kevin Scheuren, Stefan Ehlen vom Motorsport Network Germany und unser Hörer Hendrik. Wir haben jetzt viel über den WM-Kampf eben schon gesprochen. Und gerade was die Konstrukteurs-WM angeht, war der Abstand da ja schon relativ groß für die diesjährigen Verhältnisse zwischen Red Bull und Mercedes. Der ist in Austin jetzt auch ein bisschen geschmolzen, auch durch das zweite Red Bull-Doppelpodium in Folge, und zwar auf 23 Punkte nur noch. Vielleicht Frage an dich, Hendrik. Es ist vielleicht aktuell noch nicht das wahrscheinlichste Szenario mit nur noch 5 Rennen, aber Kevin hat es eben auch angesprochen. Trotzdem kann Red Bull ja auch noch die Konstrukteurs-WM auf jeden Fall holen, theoretisch. Glaubst du, dass Red Bull am Ende der Saison zufrieden wäre, wenn sie den Konstrukteurstitel holen, den Fahrertitel mit Verstappen aber nicht?
Also ich glaube, dass sie versuchen ja schon, sie wollten ja eigentlich Verstappen zum jüngsten Weltmeister machen. Das ist ja leider nicht geklappt. Und ich glaube, sie sehen jetzt einfach die größte Chance. Die größte Chance ist einfach, Max Verstappen jetzt zum Weltmeister zu machen. Und ich glaube, da liegt auch eher die Priorität. Natürlich ist der Konstrukteursweltmeister eigentlich ja viel wichtiger fürs Team. Aber ich glaube, dass es denen, glaube ich, jetzt wichtig ist, dass sie auch einen Fahrerweltmeister haben und mit Max Verstappen, der hat einfach die besten Chancen.
So.
Das ist so mein Gedankengang, dass sie der Konstrukteursweltmeistertitel vielleicht nicht die oberste Priorität ist.
Ja, okay. Stefan hatte eben die Rolle der Wingman auch schon angesprochen, Kevin, als einen möglichen Faktor, der natürlich eine Rolle spielen kann am Ende in Bezug auf den Konstrukteurstitel. Da gibt es aber, wie gesagt, total viele Einflussfaktoren. Und es ist ja so, dass Red Bulls Technikchef Adrian Newey ja jetzt auch wieder an der Strecke war an diesem Wochenende. Der ist ja auch erst seit der Türkei wieder zurück nach mehreren OPs, nachdem er ja einen unschönen Radunfall hatte in der Sommerpause. Christian Horner meinte zwar jetzt, das war wohl alles nur halb so wild, aber wie wichtig ist Newey denn deiner Meinung nach wirklich als Personalie für Red Bull, gerade auch in dieser Phase jetzt?
Das kann ich gar nicht so sehr einschätzen, ehrlich gesagt, weil ich halt nicht glaube, dass er jetzt da noch viel macht, außer eventuell einfach seine Erfahrung zu äußern und zu helfen, da auch vom Mindset bei Red Bull Racing dafür zu sorgen, dass man diesen Kampf annimmt, dass man an seine Chance glaubt. Denn ich glaube, dass Adrian Newey das schon auch kann. Also Leute davon überzeugen, dass das Auto gut ist, was sie da gerade fahren. Und vielleicht ist er das auch so ein bisschen, so ein Maskottchen, um zu wissen, okay, das Auto, was ich da hingestellt habe, das funktioniert. Also nicht nur er, sondern auch sein ganzes Aero-Team. Man weiß ja gar nicht so genau, Stefan, vielleicht kannst du da ein bisschen aufklären, welchen Einfluss Adrian Newey überhaupt noch hat bei Red Bull Racing. Also Christian sagt ja sehr häufig, dass der eigentlich gar nicht mehr so wirklich in federführender Position am Auto arbeitet, sondern dass er irgendwie mehr so im Hintergrund arbeitet. Weißt du da mehr? Und ja, würde die Frage einfach gerne auch an dich weitergeben, weil du verfolgst ja seine Karriere in der Formel 1 auch schon wesentlich länger, also schon seit Leighton House zum Beispiel. Da hat er ja schon eigentlich ein legendäres Auto gebaut und das zieht sich ja durch seine ganze Formel 1-Karriere.
Ja, das stimmt. Also natürlich sieht man tatsächlich nicht rein ins Tagesgeschäft von außen. Das ist extrem schwierig zu beurteilen. Aber du hast schon gesagt, dieser Erfahrungsfaktor ist, glaube ich, bei Newey extrem groß. Wir wissen ja alle, der Newey baut seine Rennwagen auf ganz bestimmte Art und Weise. Das ist extrem. Wir erinnern uns alle an den McLaren, den Delfin, glaube ich, der 19er war es, aus dem Jahr 2003. Genau, da kam er eben nicht, weil der war zu extrem. Der hat es tatsächlich auf der Rennstrecke nicht gepackt. Ich glaube, der ist mehrfach durch die Crashtests gefallen und dergleichen mehr. Aber das war zum Beispiel so eine neue Idee, die halt nicht funktioniert hat. Aber ansonsten hat er einfach extreme Designs, die oft halt der Konkurrenz überlegen sind. Und ich glaube deswegen, weil Newey auch so eine Designschule geprägt hat, die führt er bei Red Bull inzwischen halt sein Stab im Prinzip fort. Es gibt ja andere Leute. Aber dieses Konzept, kann ich mir sehr gut vorstellen, ist einfach so speziell, dass einer, der das seit 30 Jahren perfektioniert hat, diesen Stil, dass der einfach nochmal einen anderen Blick drauf hat und dass Adrian Newey einer ist, der sagen kann, so Freunde, schaut euch mal an beim Setup, um diese Aerodynamik, die ich hier habe, so zum Arbeiten zu bringen, müssten wir eher in die und die Richtung gehen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es jetzt in der Schlussphase auch nicht darum geht, na gut, dann machen wir halt nochmal einen neuen Flügel oder wir feilen hier nochmal eine Kante ab oder wir hängen einen Gurney-Flap hinten dran oder so. Nee, ich glaube eher, es geht darum, so, das ist jetzt das Material, wir müssen jetzt versuchen, das nochmal optimierter einzusetzen. Und da glaube ich einfach, dass Adrian Newey eine brutal andere Perspektive nochmal hat. Es gibt so Menschen in der Formel 1, denen wird zugeschrieben, die gehen am Saisonanfang einmal durch die Boxengasse, schauen sich die Autos an und sagen hinterher, gut, schlecht, wird nichts, Granate oder vergiss es. Und ich glaube, der Newey ist tatsächlich einer, der kann einfach solche Sachen sehen, erkennen, bewerten, analysieren und relativ schnell verarbeiten. Und wenn Red Bull diese Ressource Newey jetzt wieder so zur Verfügung hat, dann glaube ich, macht sich das auch bemerkbar. Ich sage jetzt nicht, dass das in Austin so war, dass der Adrian Newey am Freitagabend sagt, Leute, wir müssen umkrempeln und dann ist das die Wunderwaffe gewesen. Ich glaube, da hat schon auch mitgespielt, dass Sebastian Buemi im Simulator rauf und runter gefahren ist. Unter anderem, was auch ohnehin jedes Wochenende passiert. Aber ich meine nur, tatsächlich diese Perspektive, die Newey hat aufgrund seiner unfassbaren Erfahrung mit Siegerautos, mit WM-Autos, mit verrückten aerodynamischen Konzepten, dass der einfach dazu in der Lage ist, nochmal den Blickwinkel vielleicht zu schärfen. Und das kann nur ein Vorteil sein im Endspiel dieser Meisterschaft. Also für mich wäre es ein Nachteil gewesen, glaube ich, wenn die Ressource Newey nicht mehr zur Verfügung gestanden wäre. Weil so kann das nur helfen und jeder, glaube ich, der das Portfolio von Newey kennt, der weiß, der hat einfach verdammt gute Ideen. Der hat immer verdammt gute Ideen. Der hat schräge Ideen, aber die führen in den allermeisten Fällen zu sehr, sehr großem Erfolg. Das wäre mein Fazit.
Ja, was ich vielleicht auch auf Mercedes-Seite noch bemerkbar machen könnte, ist etwas, was ja zu Beginn des Wochenendes für relativ viel Aufmerksamkeit oder Aufregung auch gesorgt hat, als Paul Di Resta da bei Sky UK auf einmal Bilder präsentierte, die vermeintlich zeigten, warum Mercedes denn in der Türkei so schnell auf den Geraden war. Da ging es um die Hinterradaufhängung des Autos. Kevin und Christian haben da auch auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de schon ausführlich drüber gesprochen am Wochenende. Also wenn euch da noch mehr Details interessieren, könnt ihr das natürlich auch gern nochmal anhören, wenn ihr mit dem Podcast hier durch seid. Stefan, da würde ich kurz nochmal bei dir bleiben. Kannst du vielleicht für die, die den Stream noch nicht gesehen haben, vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfassen, worum es bei diesem Mechanismus ging und vor allem, warum das jetzt in Austin eine weniger große Rolle gespielt hat als noch in der Türkei beispielsweise?
Ja, also ganz grundsätzlich, um die Bilder mal zu beschreiben, man sieht, wie auf der Geradeausfahrt, also beim Beschleunigen, das Heck oder der Heckflügel vielmehr nach unten geht. Das ist eine optische Täuschung eigentlich. Also was sich bewegt, ist tatsächlich die Radaufhängung. Dieses Heck sinkt halt runter. Gewissermaßen wird, wie soll man sagen, diese Rake-Einstellung, also der Anstellwinkel, der wird halt reduziert, so dass die Aerodynamik dahingehend optimiert wird, dass mehr Topspeed am Ende bei rauskommt. Ja, also der Flügel steht dann flacher, es ist eine andere Art von Luftwiderstand zum Beispiel da. Es gibt weniger Verwirbelungen im und um das Auto drumherum. In der Fachsprache heißt es zum Beispiel auch, der Diffusor wird gestallt. Also da wird dieser Diffusor, der angeströmt wird, diese Anströmung wird gestört. Es ist ein hochkomplexes Konstrukt im Prinzip, aber tut es nichts anderes, als das Auto einfach schneller zu machen. Und das ist nichts Neues, was der Mercedes präsentiert hat. Das ist jetzt kein Update oder so, das machen die schon lang. Und das fällt aber tatsächlich halt in Austin dann mehr auf. Vielleicht kann der Kevin da auch nochmal dazu sagen, was er im Stream mit dem Christian genau diskutiert hat. Aber mein Verständnis wäre halt gewesen, dass es natürlich im Regen, wie es in Istanbul zum Beispiel war, einfach nicht so sehr ins Gewicht dann fällt, weil da auch die Last eine ganz andere ist zum Beispiel. Also da sind die Geschwindigkeiten vielleicht nicht ganz so extrem, wenn die Fahrer dann aufs Pedal treten und die Beschleunigung aber halt hier in Austin im Trockenen nochmal eine ganz andere Nummer war. Aber Kevin, vielleicht hakst du an der Stelle nochmal ein.
Ja, also genau das eigentlich, ne? Christian hat es vor allem herausgehoben nochmal, dass, wie Sophie das auch schon richtig angedeutet hat, dieser Mechanismus in Austin eigentlich gar nicht so interessant war, weil du nie so auf dieses Pace-Level gekommen bist, wo sich das wirklich auszahlt. Wo das halt noch sein könnte, wäre zum Beispiel in Saudi-Arabien. Ja? Also da haben wir ja wirklich lange Geraden auch. Also da könnte es tatsächlich zu einem kleinen Vorteil führen. Und das ist halt, glaube ich, auch die Sache, weswegen Red Bull meiner Meinung nach nicht wirklich einen Protest forcieren wird, weil dieser Mechanismus ist zwar hochintelligent und das zeigt wieder einmal mehr, was für schlaue Köpfe bei Mercedes sitzen, aber die nächsten Strecken geben das gar nicht her, dass dieser Mechanismus jetzt wirklich den großen Vorteil bringt, den sich Mercedes da vielleicht erhofft. Also vielleicht war das eben so ein Grund, warum man in Silverstone super schnell war, das kann natürlich sein, oder auf anderen Strecken, die sehr schnell waren, aber einstweilen, glaube ich, ist es einfach ein schöner technischer Kniff, der nicht verboten ist offensichtlich und den man ausgenutzt hat und den man aber dann auch vielleicht nicht mehr so zu ihrem Vorteil nutzen kann, wie sie sich das vielleicht erhofft haben und weswegen Red Bull da relativ entspannt ist, Stefan.
Ich glaube auch, und das müssen wir vielleicht auch noch dazufügen, grundsätzlich ist das was, das machen alle. Also jede Kamera, die auf der Nase sitzt, wenn man sich die Bilder anschaut, natürlich verbiegt sich jeder Frontflügel. Natürlich verbiegt sich auch jeder Heckflügel. Natürlich senkt sich das Auto unter Last auf der Gerade auch ab. Das ist einfach so. Diese Autos sind ja nicht so super steif, dass sich da überhaupt nichts bewegt. Aber der Mercedes war halt ein bisschen extremer, weil, wie du sagst, Mercedes halt clever ist und diese Idee halt wahrscheinlich bis zum Maximum ausgereizt hat. Und andere tun das auch, aber halt nicht in dem gleichen Maße. Und das ist halt dann vielleicht der Unterschied einfach, ne? Mercedes hat es in diesem Fall vielleicht auf die Spitze getrieben. Und die anderen Teams nutzen diesen Effekt, den es da zu holen gilt, auch. Aber halt vielleicht nicht in dem ganzen Umfang.
Kann das auch für 2022 irgendwie noch von Bedeutung sein? Weißt du das, Stefan? Ist mir nur gerade so eingefallen. Also wenn nicht, ist auch okay.
Das ist eine gute Frage. Ich bin natürlich kein Aerodynamiker. Ganz grundsätzlich, glaube ich, kann das schon weiterhin ein Thema sein. Vor allem jetzt, wo ein bisschen da die Synapsen geschärft sind dahingehend. Nächstes Jahr gibt es aber ganz grundsätzlich ja auch andere Autos, wo viel mehr Wert drauf gelegt wird, dass die Aerodynamik am Unterboden stattfindet. Sprich, dass viel vom Luftstrom einfach unter das Auto durch die Venturi-Kanäle kommt, zum Diffusor hinten raus. Also das ist eine ganz andere Art der Luftführung, eine ganz andere Art der Aerodynamik im Prinzip mit dem Bodeneffekt dann. Ob das dann da noch so gut funktioniert oder vielleicht sogar besser, das kann ich tatsächlich nicht beantworten, das weiß ich nicht.
Okay, naja, danke trotzdem. War sehr spannend nochmal, dieser kurze Einblick auch, war echt ein großes Thema. Mal gucken, wie sich das jetzt noch so auszahlt, auch für Mercedes bis zum Ende der Saison. Ich würde damit den WM-Kampf für heute mal ein bisschen beiseite legen thematisch und nochmal gern kurz über Sebastian Vettel auch sprechen. Der hat an diesem Wochenende seine Chancen, würde ich sagen, auf den Crypto Overtake Award weiter erhöht. Da hat er nämlich in der Wertung seine Führung weiter ausgebaut, eben auch dank dieses Sprungs vom 18. auf den 10. Platz im Rennen am Sonntag. Der 18. Platz resultierte ja aus einer Motorenstrafe, die Aston Martin eben gezogen hat sozusagen. Henrik, wie hast du denn die Leistung von Sebastian Vettel am Sonntag gesehen?
Ich glaube, dass er wirklich das Beste rausgemacht hat. Kam zum Schluss natürlich nochmal gut ran. Er hat Giovinazzi vernünftig überholt, nicht wie Fernando. Der Punkt, den hat er sich verdient. Natürlich hat er natürlich Glück gehabt, dass Kimi Räikkönen sich selbst aus dem Spiel genommen hat. Aber der wäre auf jeden Fall verdient. Also das hat er gut gemacht, hat das Beste rausgemacht, weil die waren jetzt auch in den Trainings jetzt gar nicht so stark. Die Aston Martins und deswegen den Punkt, das hat er sich durch sein Talent einfach verdient.
Ja, wir hatten ja auch zu Beginn ganz kurz über diesen doppelten Ausfall der beiden Alpines auch gesprochen. Ja, das dürfte Aston Martin natürlich ganz gern gesehen haben, vor allem aber auch Alpha Tauri, denke ich. Gut, wobei die Freude wahrscheinlich noch ein bisschen größer gewesen wäre, wenn Pierre Gasly nicht auch sein Auto hätte abstellen müssen. Er hatte ja ein Problem mit der Hinterradaufhängung im Rennen. Ein bisschen die Kohlen aus dem Feuer gefischt, kann man sagen, hat da am Wochenende Yuki Tsunoda, der ist ja auch zum zweiten Mal in Folge in Q3 eingezogen am Samstag. Kevin, denkst du, ist Tsunoda vielleicht jetzt doch inzwischen ein bisschen besser angekommen im Team insgesamt?
Eine Schwalbe macht noch lange keinen Frühling, auch nicht in Japan. Ne? Also nein. Ich glaube nicht, dass Yuki Tsunoda jetzt endgültig angekommen ist. Ich glaube, dass er weiter großen Schwankungen unterlaufen wird. Das Einzige, was ihn schützt, meiner Meinung nach, ist der Deal mit Honda. Ich glaube sogar, dass Red Bull sonst diese aufstrebenden Talente Liam Lawson, Dennis Hauger oder Juri Vips eher mal in dieses Auto setzen würde. Oder gar, wenn er nicht woanders untergekommen wäre, Alexander Albon nochmal. Ich glaube nicht, dass man überzeugt ist, nicht mehr ganz davon überzeugt ist, dass Yuki Tsunoda die Kurve kriegt. Und ich glaube, da ist man vielleicht auch ein bisschen zu schnell mit ihm in die Luft gestiegen, was den Hype anging. Und klar, muss man sich selber auch ein bisschen hinterfragen, ob man da mitgemacht hat. Ich glaube tatsächlich, zu Beginn der Saison waren wir auch alle sehr überzeugt von Yuki Tsunoda und fanden das ganz aufregend und toll. Aber der muss auch noch halt viel lernen. Und ich glaube deswegen, dass diese guten Ergebnisse wirklich gut sind, weil er da auch tolle Leistungen gezeigt hat über das ganze Wochenende. Aber diese Konstanz fehlt ihm einfach. Und ich weiß nicht, ob er sie noch groß bekommen wird. Vielleicht liegen ihm die neuen Autos ja auch ein bisschen besser dann. Das könnte natürlich sehr, sehr spannend sein. Und er geht natürlich neben seinem Teamkollegen Pierre Gasly grundsätzlich unter, was jetzt nicht förderlich ist für das Standing nach außen eines Fahrers, wenn der Teamkollege ihn so überstrahlt. Deswegen, also meiner Meinung nach, ist Yuki Tsunoda immer noch weit davon entfernt, wirklich angekommen zu sein in der Formel 1.
Okay, Stefan, wenn wir jetzt auf das aktuelle Wochenende blicken, hast du da irgendwas auszusetzen an Tsunoda oder warst du rundum zufrieden mit seiner Leistung?
Naja, rundum zufrieden kann man, glaube ich, nicht sein. Ich habe jetzt nicht mehr ganz das Qualifying-Ergebnis im Kopf, aber das war, glaube ich, schon so eine Sekunde auf Pierre Gasly und das ist halt einfach zu viel. Also im Qualifying macht er keine gute Figur. Er ist in Q3 gekommen, alles klar, super, prima. War ein gutes Wochenende, möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Aber man merkt einfach, der hat halt im Vergleich noch große Defizite. Ja, er fährt sein erstes Jahr. Und Kevin, du hast das völlig richtig gesagt. Ich war auch einer derjenigen, die nach dem ersten Wochenende gesagt haben, wow, da hat er wirklich auch ein gutes Rennen gefahren in Bahrain. Hat, glaube ich, auch Alonso überholt und dergleichen mehr. Das war klasse. Danach ist er echt in ein Loch gefallen. Und ich habe mich schon oft gefragt, war es bei ihm einfach ein Fall dessen, dass er vielleicht dieses erste gute Wochenende dann so sehr verinnerlicht hat, so nach dem Motto, hey, läuft ja, funktioniert ja, passt ja. Und vielleicht dann doch die ganze Geschichte ein bisschen zu locker angegangen ist und dann dieses Loch eben kam, weil es dann halt nicht immer nur bergauf ging, sondern halt auf einmal ein paar Schlaglöcher hatte bei ihm. Also ich glaube schon, dass ihn das psychologisch ein bisschen mitgenommen hat. Er, der eigentlich ein Überflieger war, der so einen rasanten Aufstieg hingelegt hat durch die Nachwuchsserien, dann rein in die Formel 1 direkt, kann mir schon vorstellen, dass da einen gewissen Dämpfer dann auch gab. Und in Austin, wie gesagt, war grundsätzlich blitzsauber und man darf wahrscheinlich schon irgendwo auch den Rookie-Bonus noch ein bisschen haben dann. Der steht in einem ganz anderen Fokus zum Beispiel als Mick Schumacher oder Nikita Mazepin, weil eben klar ist, Tsunoda hat ein Auto, mit dem Pierre Gasly regelmäßig Punkte holt, mit dem Gasly Fünfter wird, mit dem Gasly auch mal im Qualifying einfach da weit vorne reinfällt. Das heißt, die Drucksituation ist ungleich anders. Von Mick Schumacher und Nikita Mazepin wird im Prinzip ja auch nichts erwartet. Die fahren halt hinten rum. Wenn sie nicht 19, 20 werden, sondern 17, 18, ist das schon gut. Und dementsprechend ist das Brennglas im Prinzip auf Tsunoda auch ein ganz anderes. Und wir wissen ja alle, Helmut Marko ist jetzt auch nicht unbedingt einer, der dann ständig sagt, jetzt mach einfach mal, wie du denkst, sondern der sagt, zack, ich will wissen, das und das muss passieren und möglichst schnell. Also irgendwo habe ich dann schon auch ein bisschen Verständnis für den Tsunoda, wenn er es vielleicht nicht an jedem Wochenende alles so perfekt umsetzt wie Gasly, der ja nun inzwischen auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, der auch bei Red Bull im Top-Team war, der bei AlphaTauri jetzt diese Umgebung vielleicht auch mehr zu schätzen weiß, weil es für ihn jetzt funktioniert als ein Tsunoda, für den im Prinzip auch Formel 1 noch ein völlig neues Thema ist. Und ja, ich bin auch gespannt. Kevin, das hast du ja auch gerade angedeutet, nächstes Jahr, das kann ja auch ein Thema sein. Für einen geht es gut aus, für den anderen vielleicht gar nicht. Wie funktionieren die Autos nächstes Jahr und wer hat dann vielleicht irgendwo das goldene Händchen dafür? Das ist in der Tat ultra spannend, weil das kann natürlich jetzt einfach mal dafür sorgen, dass zum Beispiel ein Vettel auf einmal nimmer damit zurechtkommt. Glaube ich nicht, war jetzt nur ein Beispiel. Und ein Lance Stroll zum Beispiel auf einmal der ganz große Held ist, weil ihm dieses Auto super taugt. Man weiß es einfach nicht, ja. Und dementsprechend finde ich es aber auch einfach nur fair, zum Beispiel, dass Yuki Tsunoda auch nochmal eine Chance kriegt, weil möglicherweise ist es so, das lehrt uns die Vergangenheit auch immer wieder, ein Jahr muss noch nicht final bedeuten, er kann es oder er kann es nicht. Deswegen, also ein zweites Jahr, vielleicht auch mit anderen Umständen, wer weiß, was dabei rauskommt. Und Tsunoda, glaube ich, ist schon einer grundsätzlich, der hat den Speed, der ist auch brutal verbissen, brutal ehrgeizig, das wissen wir alle. Was er jetzt halt noch lernen muss und auf die Kette kriegen muss, ist, wie kriege ich diese Leistung Woche für Woche auf dem Boden, ohne Mist zu bauen. Und vielleicht hilft es auch, wenn er sein Mundwerk ein bisschen zurücknimmt, der ist ja doch eher outspoken und eher ein bisschen direkt. Ich habe oft den Eindruck, es würde manchen Herrschaften nicht schaden, sie hätten nicht ständig den Daumen am Funkknopf, sondern sie würden sich darauf konzentrieren, was sie vielleicht am Lenkrad machen. Und er wäre das so ein Fall, glaube ich. Also einfach ein bisschen runterkommen, das hat ihm ja Helmut Marko auch schon ein bisschen verordnet, Franzos war ja da auch involviert, ein bisschen runterkommen, ein bisschen dafür sorgen, dass der Kopf beim Rennfahren ist und nicht sonst wo, dann kann da was draus werden. Und da habe ich schon große Hoffnung nach wie vor. Die Frage ist natürlich dann, und die stellt sich zurecht, ja, was passiert dann nach nächstem Jahr, wenn dann ein Liam Lawson kommt, wenn dann die anderen Herrschaften ranrücken und in die Formel 1 reindrängen, spätestens dann muss Tsunoda bewiesen haben, ja, passt.
Ja, also ich glaube, Helmut Marko hat es zumindest mit großer Freude beobachtet, ja, dass er zumindest Valtteri Bottas ein bisschen aufhalten konnte am Wochenende.
Aber Dr. Marko war ja eh gut drauf. Also der war ja das ganze Wochenende, das war ja ein ganz ausgewechselter Mann. Der war ja immer am Lachen, immer am Lächeln, hat immer Spaß gehabt. Also das war schon ein ganz anderer Helmut Marko. Vielleicht tut dem so eine amerikanische Ranch auch mal ganz gut. Weniger Dosen, mehr, weiß ich nicht, Dosenbohnen oder so.
Ja, absolut. Hat mich auch herrlich amüsiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau, wie gesagt, AlphaTauri liegt momentan 10 Punkte hinter Alpine. Da könnte Tsunoda also durchaus noch ein wichtiger Faktor auch werden. Noch weniger Punkte liegen allerdings zwischen McLaren und Ferrari im Kampf um Platz 3. Die beiden Teams sind gleich auch nochmal ein Thema. Und wir wollen natürlich auch noch den Fahrer des Wochenendes küren. Also bleibt dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ja, willkommen zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Wie angekündigt, wollen wir jetzt noch mal ein bisschen auf McLaren und Ferrari auch schauen. Wie gesagt, es ist noch enger geworden, punktetechnisch am Wochenende. 3,5 Punkte trennen die beiden Teams aktuell noch. Das Duell war ja auch in der letzten Woche schon ein Thema hier. Und ja, auch in Austin gab es ein paar ganz schöne Szenen, kann man sagen, vor allem auch zu Beginn des Rennens. In der Quali lagen ja beide Teams noch recht nah beieinander. Im Rennen war es dann so, dass die Fahrerleistung, finde ich, so ein bisschen auseinanderging. Also Daniel Ricciardo hat einen sehr sauberen Job gemacht mit Platz 5 am Ende. Ich habe das Gefühl, das ist teilweise auch so ein bisschen untergegangen sogar. Aber ja, ein bisschen gegenteilig lief es hingegen für Lando Norris, muss man sagen. Der war danach auch, wie man es von ihm kennt, sehr, sehr kritisch auch mit sich selbst. Hendrik, nachdem Norris ja die erste Saisonhälfte schon relativ klar die Nummer 1 im Team war, scheint das jetzt sich gerade so ein bisschen zu relativieren. Wie schätzt du Lando Norris ein? Lässt er sich davon aus der Ruhe bringen?
Nein, also ich glaube, Lando Norris, der ist auch nur ein Mensch und ich glaube, so ein kleiner Rückschlag, also er ist ja immer noch vorne dabei und so ein kleiner Rückschlag, das hält ihn nicht auf und das ist wirklich hier ein Fahrer auch für die Zukunft, auf den man sich richtig freuen kann. Und er mit Danny Ricciardo hat er einfach auch einen starken Partner an der Seite. Der findet natürlich jetzt immer mehr rein und versteht das Auto besser Norris, der muss jetzt natürlich sehen, dass er am Ball bleibt, aber das glaube ich schon. Also der ist jung, der hat Bock drauf und ich glaube, Norris ist einer, der sich davon nicht beeinträchtigen lässt. Also der wird zurückkommen und auch Daniel wieder zeigen, wer hier in dieser Saison schon der bessere Fahrer war.
Ja, ist ja enge Teamduelle durchaus auch gewohnt, also unter anderem ja auch aus dem letzten Jahr gegen Carlos Sainz war es ja auch super eng bis zum letzten Rennen. Ich hatte mir die einzelnen Ergebnisse nochmal angeschaut im Vorhinein und vor Ungarn war er mit Ausnahme von Barcelona ja wirklich immer in den Top 5, genau, also sehr beeindruckend, finde ich. Seitdem stehen da aber abgesehen von dem zweiten Platz in Monza ein DNF in Ungarn eben und dann ein 14. Platz, ein 10. Platz, 2 siebte Plätze und jetzt eben der 8. Platz in Austin. Hendrik, nochmal die Anschlussfrage. Das sind jetzt natürlich keine grottenschlechten Ergebnisse, aber was würdest du sagen, hat Norris ein bisschen nachgelassen oder ist einfach die Konkurrenz in der Zwischenzeit stärker geworden?
Also ich glaube auch, dass die Konkurrenz nicht schläft und er muss einfach am Ball bleiben. Ich glaube, das ist das Wichtige. Und auch Ferrari hat natürlich jetzt auch ist deutlich stärker geworden jetzt in den letzten Rennen. Und da müssen die muss er natürlich aufpassen wie gesagt auch ein Gasly, der holt Punkte und kann auch mal von Lando Norris kommen. Ich weiß nicht genau, wie es in den letzten Rennen war, aber die Konkurrenz, wie gesagt, schläft nicht. Und Lando Norris, der wird den Anschluss jetzt finden. Ich glaube, der wird die letzten Rennen jetzt auch noch richtig Gas geben, mal in sich gehen. Und das ist ein junger Kerl, ein junger Fahrer. Und der will es auch allen zeigen, ganz klar. Der will die Nummer 1 bei McLaren sein und will der Welt zeigen, dass er auch einer ist, der vielleicht in ein paar Jahren um die Weltmeisterschaft mitkämpfen kann.
Ja, wie Norris war auch Carlos Sainz nicht so ganz zufrieden mit dem Rennen an diesem Wochenende. Hatte auch wieder einen schlechten Boxenstopp dabei, leider. Ganz anders lief es bei Charles Leclerc, seinem Teamkollegen, der am Ende ja nur 10 Sekunden hinter Sergio Perez ins Ziel gekommen ist und so ja unter anderem verhindern konnte, auch dass Red Bull den Mexikaner nochmal für die schnellste Rennrunde auch zum Stopp holen konnte. Kevin, dass Leclerc jetzt so nah dran war an Perez im Red Bull, spricht das jetzt gegen Red Bull bzw. Perez oder doch auch einfach für die Leistung vom Ferrari an diesem Wochenende?
Absolut für die Leistung von Ferrari. Die haben einen brutalen Sprung gemacht in der Saison. Also spätestens seit deren Motoren-Update sind die nochmal einen Schritt nach vorne gegangen. Da merkt man mal, was das ausmacht, wenn man sowas während der Saison noch machen kann. Und sie haben eben mit Leclerc und Sainz das vermutlich beste Fahrerduo, was so diese Augenhöhe angeht, auf der sie beide nun mal fahren. Und dann ist es mal an einem Wochenende Leclerc, der besser performt, dann ist es mal Sainz. Und das hält so die Waage, aber das befruchtet einander halt total. Und wenn Ferrari diese Schritte gehen kann, werden sie sich den dritten Platz in der Konstrukteurswertung sichern. Eben weil man, glaube ich, bei McLaren dadurch, dass man die Entwicklung für das 2021er Auto komplett abgeschlossen hat, eben jetzt damit umgehen muss, was man jetzt noch hat. Und obwohl Ferrari, glaube ich, schon sehr viele Ressourcen in 2022 steckt, haben sie immer noch ein bisschen was im Köcher für 2021. Und als Momentum-Changer, sage ich mal, diesen dritten Platz zu holen, auch wenn es natürlich weniger Entwicklungszeit bedeutet im Windkanal zum Beispiel, oder ist es, glaube ich, trotzdem interessant zu sagen, hey, wir sind da, wir wollen angreifen. Und Ferrari ist für mich auch Stand jetzt ist einfach ein Bauchgefühl, ein absoluter Geheimtipp für nächstes Jahr. Ich glaube, dass die mit der neuen Autogeneration extrem gut performen werden und haben dann zwei Fahrer, die das auf die Strecke bringen können. Und ich glaube, dass es denen gut tut, dass Mattia Binotto ein bisschen im Hintergrund ist, dass Laurent Mekies da ein bisschen mehr im Vordergrund agiert. Und du hast es schon richtig gesagt, dass Leclerc eben so nah dran war und das über ein ganzes Rennen zeigt einfach, dass das Auto funktioniert. Und ich bin tatsächlich, also mir blutet ein bisschen das Herz für Lando Norris und ein Stück weit auch für Daniel Ricciardo, aber ich glaube auch da, wenn wir so ein bisschen über, naja, Vorentscheidungen kann man da auf keinen Fall sagen, aber es war schon ein Fingerzeig in die Richtung, dass ich glaube, der dritte Platz eher rot als Papaya-Orange sein wird. Und da möchte ich mal an dieser Stelle sagen, das habe ich natürlich vor der Saison genauso getippt.
Naja, da war, aber wir tun jetzt auch nicht so, als wäre das schon sicher, ne? Also wir machen das schon nochmal ein bisschen auch ab. Aber ja, du hast recht. Also es bleibt auf jeden Fall, glaube ich, weiterhin sehr, sehr spannend. Vielleicht sogar noch ein bisschen spannender sogar als der Kampf um den WM-Titel zwischen Mercedes und Red Bull. Aber ja, ich hoffe, dass sich das auch erst in Abu Dhabi entscheidet. Das wäre natürlich ja das ideale Szenario für uns alle, denke ich. Ein Duell hat McLaren aber gegen Ferrari schon gewonnen, kann man sagen, nämlich das bei der globalen Fanumfrage der Formel 1. Da wurden ja im Laufe der vergangenen Woche die Ergebnisse präsentiert. Stefan, das Motorsport Network, war da ja auch dran beteiligt. Und ein relativ auffälliges Ergebnis war eben, dass Ferrari das erste Mal, seit es diese Umfrage gibt, nicht das beliebteste Formel 1-Team geworden ist, sondern eben McLaren, die ja, ja, ich kann schon sagen, also echt einen Hype gerade auch erleben. Auf Platz 2 ist Red Bull gelandet und erst dann kommt Ferrari. Stefan, was glaubst du, warum Ferrari insgesamt so an Popularität bei den Fans verloren hat?
Also ich glaube ganz generell, dass es für viele überraschend war. Also es müssen ja dementsprechend einige abgestimmt haben, und zwar nicht für Ferrari, aber ich glaube, die breite Masse, die diese Ergebnisse gesehen hat, dachte, was? Weil es ist eigentlich unvorstellbar, dass Ferrari das bekannteste Motorsportteam schlechthin nicht die Nummer 1 ist. Aber ich glaube, das geht schon auch ein bisschen darauf zurück, dass dieser Spirit, den Zak Brown und Andrea Seidel bei McLaren etabliert haben, dass der einfach ankommt. Ja? Und das ist vielleicht ein Stück weit auch darauf zurückzuführen, dass bei Ferrari mit Mattia Binotto schon öfter mal auch was halt schiefgelaufen ist. Und es gibt ja, wenn du in die Social Medias reinguckst, oft genug auch Kommentare in Richtung Binotto. Ne? Da wird oft der Clown-Emoji verwendet zum Beispiel. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das so ein bisschen auch das Image ist, was bei Ferrari dann haften geblieben ist. Also Ferrari, das vielleicht irgendwo in Anführungszeichen rumkaspert und dann nicht alles so gut auf die Kette kriegt, wie man es vielleicht hätte machen können, wenn man sich ein bisschen besser aufgestellt hätte. Und auf der anderen Seite McLaren, wo es wirklich so eine Aufbruchsstimmung gibt, wo es wirklich auch diese neue Coolness auch gibt mit Zak Brown, der halt seinem Fahrer dann auch mal verspricht, komm, darfst denn den NASCAR von 1984 von Dale Earnhardt fahren, wenn du aufs erste Podium kommst mit McLaren. Da glaube ich, ist irgendwie ein anderer Drive dahinter. Und dieser Drive, den Zak Brown und Andreas Seidel bei McLaren da etabliert haben und jetzt auch mit Ergebnissen unterfüttern können, das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Dann hast du noch so einen Newcomer dabei wie Lando Norris, der halt auch flasht, der halt auch tatsächlich die Ergebnisse dann bringt. Ich glaube, da hast du sicherlich auch ein bisschen den Bonus dessen, ach, es ist mal was anderes, es tut sich mal was. Und McLaren als altes Traditionsteam, irgendwie hat man dann schon ja auch ein gewisses Faible dafür. Aber ich glaube, das schlagkräftigste Argument ist einfach, McLaren performt dieses Jahr einfach unheimlich gut und macht halt auch einfach einen unheimlich guten Eindruck. Diese Sonderlackierung in Monaco mag auch dazu beigetragen haben. Da gibt es viele kleine Elemente, wo du einfach sagst, ja, McLaren ist wirklich cool und Ferrari ist in vielerlei Hinsicht vielleicht irgendwo auch bieder. Ne? Also ein bisschen mehr zurückhalten, nicht so offensiv. Die könnten auch viel mehr machen mit ihrer Historie, Sonderlackierung, dies und das. Ne? Das tun sie halt alles nicht. Ferrari hat sich in den vergangenen Jahren oft auch ein bisschen verzettelt bei anderen Baustellen und hat dann eben nicht solche Glanzpunkte gesetzt, wie es McLaren jetzt halt macht. Also diese Story, vielleicht als Abrundung noch, diese Story, die McLaren medial erzählt, die, finde ich, hat den größeren Appeal als das, was Ferrari da im gleichen Zeitraum produziert. Und das wäre für mich die Erklärung, warum McLaren jetzt das beliebteste Team ist. Weil McLaren irgendwie gerade einfach ein anderes Flair versprüht. Da hat man irgendwie das Gefühl, da geht wirklich was voran. Das ist wirklich jetzt eine Trendwende. Das ist wirklich ein komplett umgekrempeltes Team. Und ein Team, das irgendwie nahbarer ist als Ferrari. Das wäre meine Erklärung.
Ja, ich fand es auch ganz cool, was Daniel Ricciardo auch letzte Woche, war es glaube ich, im Beyond the Grid auch gesagt hat im Podcast, nämlich, dass Zac Brown auch einfach selbst so der biggest Fanboy ist von allem. Und ich glaube, das ist auch was total helfen kann, auch einfach diese Perspektive auch mitzubringen und das Verständnis zu haben für das, was es braucht, um halt auch andere ja zu bewegen, das zu feiern, sage ich mal, so wie er das tut. Fand ich sehr cool, den Part in dem Podcast. Hendrik, du meintest ja, glaube ich, zu Beginn, dass du jetzt kein mega Michael-Schumacher-Ultra warst, früher zu seinen Ferrari-Zeiten. Ich glaube, das war vielleicht auch für viele deutsche Fans zumindest auch so ein Faktor, wieso die dann auch zu Ferrari-Fans geworden sind. Deshalb die Frage, wie stehst du denn so generell zu Ferrari? Bist du auch Fan von denen oder drückst du vielleicht auch eher McLaren die Daumen? Wie sieht das bei dir aus?
Ja, also ich muss sagen, da drücke ich eher McLaren die Daumen. Also mit Ferrari hatte ich ja nicht so viel am Hut. Also Alonso war ja da, aber in der Zeit war es halt schwierig, auch Rennen zu verfolgen. Und wie gesagt, also Alonso hat ja damals gegen Michael Schumacher im Ferrari dann 2006 auch gefahren und da kam ich irgendwie nicht so rein und dann war ja auch 2007 dann der Kampf McLaren gegen Ferrari und deswegen war ich immer eher dann auf der McLaren-Seite oder nicht unbedingt auf der Ferrari-Seite. Deswegen und natürlich Daniel Ricciardo und Lando Norris sind einfach total sympathische, super tolle Leute, denen ich einfach gerne die Daumen drücke. Natürlich sind Charles Leclerc und Carlos Sainz auch klasse Leute und so, aber irgendwie Sympathiepunkte sind da eher bei Norris, Ricciardo und halt auch, wie gesagt, Zac Brown. Das sind einfach alles super sympathische Leute, denen man gerne die Daumen drückt. Deswegen bin ich eher Team McLaren.
Ja, ich glaube, die machen einfach sehr, sehr viel richtig momentan. Ja, kann man, glaube ich, festhalten. Kurzer Ausflug nochmal. Wir wollen jetzt aber zum Abschluss des Rückblicks auf das Formel-1-Wochenende natürlich noch unseren Fahrer des Wochenendes küren. Ihr kennt das vielleicht inzwischen. Wir machen es ja jetzt seit einigen Rennen auch schon. Und ich glaube, es gibt auch wieder ein paar Kandidaten zur Auswahl. Und ja, ich bin sehr gespannt da auf eure Nominierung. Und Kevin, du darfst heute mal anfangen, weil du bist ja sonst immer als Letztes quasi dran. Deshalb hast du heute mal den Vortritt.
Sehr lieb. Also ich habe zwei Kandidaten. Ich habe mir da so meine Gedanken zugemacht. Und schwanke zwischen Sergio Perez und Sebastian Vettel. Warum ich nicht Verstappen oder Hamilton nehme, ist für mich dahingehend klar, weil deren Leistungen zu erwarten waren. Und sowohl Perez' Leistung über das gesamte Wochenende eigentlich, als auch Sebastian Vettels Leistung, vor allem am Samstag und Sonntag. Vielleicht müsste man aber auch die Leistung am Freitag mit einbeziehen, wo er ja nur Longruns gefahren ist, da aber sehr gute Zeiten hingelegt hat. Und ich habe wirklich sehr viel überlegt, wirklich so gesagt, okay, wen nimmst du jetzt? Und ich habe mich am Ende für Sebastian Vettel entschieden. Weil ich habe das auch am Sonntag im Livestream gesagt, dass Sebastian Vettel für mich der Fahrer des Tages war und ich Sebastian Vettel eigentlich grundsätzlich sehr, sehr kritisch sehe und auch manchmal vielleicht ein bisschen überkritisch und deswegen möchte ich auch, es ist dann ein bisschen übereuphorisch dann, wenn er eine gute Leistung zeigt, das auch honorieren, aber um auch nicht die üblichen Verdächtigen zu nennen, ist mein Nominierter Sebastian Vettel.
Sehr gut, danke schön. Hendrik, hast du noch jemanden anders auf dem Zettel vielleicht?
Ja, also ich hab nach dem Rennen auch überlegt, da kommt ja immer die Einblendung, f1.com, Vote, wen soll ich denn eigentlich nehmen? Ne? Und hab echt lange überlegt und ich würde echt Sergio Perez nehmen, weil er einfach genau das gemacht hat, was Red Bull eigentlich von ihm verlangt. Er war der Wingman diesem Wochenende, hat eigentlich alles richtig gemacht. Er war stark im Training, stark im Qualifying, war da, wo er gebraucht worden ist. Und trotz, dass sein Drink nicht funktioniert hatte bei den heißen Temperaturen und ich glaube, der war ja sogar noch irgendwie erkältet, ein bisschen angeschlagen irgendwie. Das alles und das dann so über die Bühne zu bringen, am Ende Dritter zu werden, einfach fantastisch. Deswegen für mich Sergio Perez mein Mann des Tages.
Okay, Stefan, was sagst du?
Ja, ich glaube, die sind schon genannt geworden tatsächlich. Also Perez ist ein wirklich sehr guter Kandidat, dem würde ich mich anschließen. Hamilton, Verstappen, ja, auch natürlich. Ich würde aber noch in den Ring werfen wollen Charles Leclerc, weil Der fährt auch ein sehr, sehr gutes Wochenende in Amerika, hat sich hervorragend qualifiziert, ist ein ganz, ganz ausgezeichnetes Rennen gefahren und hat dann selber gesagt, ja, hat halt nur keiner gesehen. Ne? Und das ist auch der Grund, warum ich eigentlich ihn auch nominieren möchte, weil es ist halt unauffällig, was er gemacht hat. Aber es war extrem effizient, extrem gut gefahren. Und das haben wir von ihm öfter schon gesehen, dass er halt am Ende den vierten Platz reinfährt zum Beispiel und damit eigentlich das, was technisch möglich ist, plus noch irgendwas dazu. Eigentlich müsste Red Bull, Mercedes in den Top 4 stehen und damit ist im Prinzip ein Ferrari Platz 4 unmöglich. Aber Charles Leclerc macht es immer halt möglich und setzt es dann halt tatsächlich auch immer wieder um. Und deswegen, das mag jetzt keine nachvollziehbare im Sinne von logische Geschichte sein, dass man Leclerc dann nominiert, weil das Ergebnis halt nicht unbedingt darauf hindeutet. Aber ich glaube tatsächlich, die Art und Weise, wie er halt abliefert, wenn er ein perfektes Wochenende erwischt und davon erwischt er einige, das darf man dann schon auch nochmal herausstellen. Und Charles Leclerc für mich auch einer der Gewinner, der hat den Ferrari-Speed, wir haben es ja vorhin schon so ein bisschen analysiert mit dem Antriebsupdate auch, der hat den Ferrari-Speed einfach super umgesetzt und zeigt auch so ein bisschen damit auf, wenn die Maschine funktioniert, ist mit ihm zu rechnen. Und das ist für mich einfach nochmal so ein klarer Hinweis darauf, der hätte es auch verdient, dass man da mal ein Ausrufezeichen dahinter setzt.
Ja, vielleicht fährt Sainz schon so ein bisschen auf Leclerc ab. Ne? Sonst ist Sainz ja immer der, der sonst nicht so viel von der Regie gezeigt wird. Aber ja, in der Tat war es dieses Mal Charles Leclerc, das stimmt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist es nämlich auch Charles Leclerc insgesamt gesehen. Aber weil wir uns ja entscheiden müssen, möchte ich meine Stimme da jetzt heute mal nicht so ganz geltend machen und würde insgesamt mich dann auch durchaus mit Sergio Perez zufrieden geben. Stefan, wenn das für dich auch passt, ja.
Wieso Stefan? Wieso Stefan? Wieso denn nur Stefan? Was ist denn mit Sebastian Vettel, Freunde? Ach
ja, Entschuldigung. Ja, okay, du hast recht. Tut mir leid.
So, also, für mich völlig okay, Kevin. Jetzt kommst du.
Ja, wollte gerade sagen, ja, okay, Kevin. Ist für dich auch okay?
Ja, natürlich ist es okay.
Klar. Okay, ich hoffe, Sebastian Vettel verzeiht es mir. sehr schön. Für wen oder wer ist es für euch denn da draußen? Haben wir vielleicht noch irgendwen vergessen auch? Ist es für euch doch Max Verstappen oder Lewis Hamilton? Das könnt ihr uns gerne auch über Social Media wissen lassen. Wir sind da ja mit Starting Grid eigentlich ja, auf so ziemlich jeder Plattform vertreten und freuen uns dann natürlich auch über angeregte Diskussionen. Ist auch alles in den Shownotes verlinkt unten, also schaut da gerne mal vorbei. Und ja, wir machen jetzt nochmal eine letzte kurze Pause, bevor wir dann im letzten Take zwar thematisch in Austin bleiben, aber ein bisschen von der F1 abrücken. Also bleibt dran hier bei Starting Grid auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir haben jetzt eben schon ausführlich über das Formel-1-Wochenende in Austin gesprochen. Es war aber eben nicht nur die Formel 1 am Start, sondern auch die W-Series. Die hatten sogar ihr Saisonfinale da auf dem Circuit of the Americas. Es war eigentlich in Mexiko geplant. Das Formel-1-Rennen wurde ja aber nach hinten verschoben. Deshalb ja, gab es da ein paar logistische Probleme wohl. Und stattdessen gab es jetzt eben einen Doubleheader in Austin mit zwei Rennen zum Abschluss an diesem Wochenende. Ja, und die Ausgangssituation war eigentlich sehr spannend, muss man sagen. Es gab einen Punktegleichstand vor dem Wochenende zwischen den beiden führenden Fahrerinnen in der Meisterschaft. Den Titel am Ende hat sich aber wie 2019 schon Jamie Chadwick geholt vor Alice Powell. Das heißt, Chadwick konnte da ihren Titel verteidigen. Im letzten Jahr ist ja die Saison auch der Pandemie leider zum Opfer gefallen. Ja, George Russell hatte auch direkt brav gratuliert an der Strecke, kennt sich ja auch ganz gut. Chadwick ist ja auch Entwicklungsfahrerin für Williams unter anderem, also war auch nochmal ein ganz schönes Bild. Henrik, hast du die Serie rein zufällig verfolgt in diesem Jahr?
Leider nicht.
Okay, dann komme ich, ist kein Problem, komme ich später nochmal auf dich zurück. Kevin, ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, aber so insgesamt, wie stehst du denn zu Jamie Chadwick und ihrem Potenzial auch vielleicht hinsichtlich der Formel 1 irgendwann?
Also ich habe einige Rennen geguckt, bei weitem nicht die ganze Saison, weil manchmal hat es einfach nicht wirklich gepasst oder ich habe es tatsächlich vergessen. Ich fand die Qualität in diesem Jahr in der W-Series, aber bei den Rennen, die ich gesehen habe, gut. Das war sicherlich mit das stärkste Jahr der W-Series. Auch was man so vorher schon mal gesehen hat von der Serie. Jamie Chadwick an und für sich ist, glaube ich, hochtalentiert. Und ich glaube auch, dass sie etwas hat, was Formel-1-Teams mögen. Also sie hat so eine Art, die einfach sehr, sehr gut ankommt, glaube ich. Und gerade bei so britischen Teams, bei Williams, würde ich das gerne mal sehen, dass man ihr auch die Chance gibt, sie dann auch mal im freien Training fahren zu lassen. Also ich weiß auch nicht, was dagegen spricht, das zu tun, weil Superlizenzpunkte, oder weiß ich gar nicht, wie Dario.
Ja, also die hat sie jetzt, glaube ich, zusammen. Also sie hat jetzt nochmal 15 bekommen durch den Sieg. Ich glaube, sie hat jetzt 25 oder 26. Also das müsste ab jetzt theoretisch gehen mit den freien Trainings.
Aber das hätte sie ja, glaube ich, auch vorher schon machen können, weil Roy Nissany hat ja auch keine Superlizenz, darf ja auch fahren, hat das grüne Licht dann halt, anstatt rotem Licht.
Okay, stimmt.
Oder so auf der Schwelle zu stehen. Aber ich finde, da müsste ein Team wie Williams dann auch vorangehen. Und da würde ich auch gerne Jost Capito so ein bisschen in die Pflicht nehmen, das dann auch möglich zu machen. Weil, also das ist alles richtig, dass Jack Aitken in Abu Dhabi ein freies Training fahren darf. Aber meiner Meinung nach wäre es konsequenter gewesen, Jamie Chadwick das zu geben. Weil sie ist eure Entwicklungsfahrerin. Und wenn man einen Weg ebnen möchte für Frauen in die Formel 1, müssen die Teams vorweggehen. Und das geht nur, wenn man denen dann auch die Chance gibt. Also nimm es ernst, du hast sie im Kader, gib ihr das freie Training in Abu Dhabi. Ich meine, natürlich ist es für Jack Aitken eine super tolle Geschichte nach diesem schweren Unfall in Spa-Francorchamps. Aber Jack Aitken wird noch des Öfteren freie Trainings fahren. Und ich hoffe, auch Jamie Chadwick wird des Öfteren freie Trainings fahren, weil ich glaube, dass sie wirklich schnell und gut ist. Sie fährt ja auch Extreme E und das zeigt ja auch, dass man ihr was zutraut. Und ich glaube schon, dass sie eine Fahrerin ist, die mit einer Chance ausgestattet auch mal in der höheren Formelserie erstmal mitfahren sollte. Also ich fände es auch cool, wenn sie Formel 2 fahren würde nächstes Jahr. Warum nicht? Also warum nicht den nächsten Schritt gehen und dann ein Exempel statuieren, dass es auch funktionieren kann, dass es schnelle Frauen gibt, die auch in so einer Serie mithalten können und gut dabei sein können. Das sollte man mal versuchen. Und wie gesagt, ich würde da die Teams, wenn sie schon Kaderfahrer sind, ein Stück weit mit in die Pflicht nehmen, das dann auch möglich zu machen.
Ja, Formel 2 wäre da sicher der nächste logische Schritt, wenn dann auch finanziell das alles möglich wäre. Stefan, man muss ja sagen, dass die W-Series jetzt aber auch nicht so leicht hat. Klar, die liefen jetzt im Rahmenprogramm der Formel 1 dieses Jahr, ist, glaube ich, schon ein großer Schritt auch gewesen. Aber es gibt halt beispielsweise auch nur 8 Rennen, 30 Minuten die ganze Saison über, was natürlich ein bisschen lächerlich ist, muss man ehrlich gesagt sagen, wenn man das mit anderen Rennserien auf ähnlichem Niveau vergleicht. Das macht es ja nicht unbedingt einfacher, auch für die Fahrerin sich zu zeigen. Weißt du da zufällig irgendwelche Hintergründe oder hast du irgendeine Idee, warum es nicht mehr Rennen gibt, wie zum Beispiel in anderen Rahmenserien?
Die genauen Gründe kenne ich ehrlich gesagt nicht, aber ich sehe das auch kritisch. Auch vor dem Hintergrund, das haben wir gerade auch schon angesprochen, dass zum Beispiel die Jamie Chadwick jetzt zweimal gewonnen hat und das gut gemacht hat, definitiv. Aber jetzt halt so ein Fragezeichen im Raum steht, ja, was passiert jetzt mit ihr? Und das, glaube ich, ist in der Außenwirkung nicht gut für die W-Series. Also die wenigen Rennen sind nicht besonders gut, weil die Fahrerinnen, die brauchen eine Plattform, die müssen sich zeigen, dass sie Formel 1 haben, ist super, dass sie da im Rahmenprogramm unterwegs sind. Aber man könnte natürlich auch einfach sagen, die brauchen mehr Kilometer, mehr Exposure in der Fachsprache, ne? Was mir konkret fehlt, ist zum Beispiel dieses Commitment, das klar rausgeht, so wer diesen Gesamtsieg holt, fährt nächstes Jahr Formel 2 oder Formel 3, was auch immer. Aber es muss passieren in einem gescheiten Team. Weil was jetzt passieren kann, ist natürlich auch, Jamie Chadwick gewinnt das jetzt zweimal in Folge und es passiert einfach nichts, weil sie kein Cockpit kriegt in der Formel 3, weil sie kein Cockpit kriegt in der Formel 2, weil sie, wie Kevin zu Recht sagt, wahrscheinlich keine Formel 1-Ausfahrt jetzt irgendwo mal kriegt. Das heißt, dieses Thema, wir haben eine Champion, wir haben eine Fahrerin, die ist Meisterin geworden, das verpufft vielleicht. Und das fände ich ehrlich gesagt schade und das wäre auch dem ganzen Thema, was da angeschoben wird, sicherlich abträglich. Wenn dann irgendwo so zwischen den Zeilen mal irgendwo steht, ja, Jamie Chadwick fährt jetzt irgendwo, keine Ahnung, Extreme E, wenn man ehrlich ist, das kriegt keine Sau mit. Oder sie fährt, keine Ahnung, dann bei der WEC irgendeinen Porsche oder irgendeinen Ferrari oder sonst was. Auch das nimmt keiner wahr. Also es muss irgendwas passieren, im Idealfall im Formel-1-Rahmenprogramm, im Idealfall in einem konkurrenzfähigen Team, dass es da weitergehen kann, damit man diese Story weitererzählen kann. Weil ansonsten ist es irgendwo auch ein Rohrkrepierer, finde ich. Und die W-Series muss einfach zeigen, hey, das ist ein Sprungbrett, wir bilden eine Plattform, aber von dieser Plattform fehlt mir einfach halt noch die Konsequenz, dass dieser Weg dann auch vorgezeichnet ist für jemanden wie Jamie Chadwick, der wirklich was drauf hat. Und das wäre mein Wunsch quasi, dass sie diese Chance bekommt. Aber nochmal im Schritt zurück, dieser Wunsch, diese Möglichkeit hätte eigentlich schon etabliert sein müssen, dass jetzt vollkommen klar ist, na klar, fährt sie nächstes Jahr Formel 2 zum Beispiel. Also da finde ich, das ist ein Versäumnis der Veranstalter der W-Series.
Also, es müsste auch ein Anliegen der FIA sein, das zu schaffen.
Ja.
Also wegen also müsste man sagen, dann kriegen sie halt ein Stipendium. Also sowas, also jetzt auf doof gesagt, ne? Also eine Förderung. Dann wird denen halt für ein Jahr das Cockpit subventioniert in einem vernünftigen Team. So, das wäre ja Talentförderung in dem Moment. Na gut, dann können wir natürlich sagen, ja, warum werden dann andere junge Talente nicht gefördert? Aber wenn du für Diversität sorgen möchtest, musst du vielleicht einfach mal ein bisschen nachhelfen. Weil es geht, glaube ich, nur, wie du schon richtig sagst, es muss ein Team sein, wo sie kompetitiv mitfahren kann. Also sie darf nicht den Flirschweg gehen, in einem Team zu fahren, wo du einfach nicht mitfahren kannst, weil dann siehst du erst recht doof aus. So, und das müsste man hinbekommen. Kann man aber andererseits sagen, Tatiana Calderon war in einem Team, was eigentlich gut mitfahren konnte, hat Antoine Hubert ja auch gezeigt. Sie hat das nicht geschafft, ne? Aber deswegen, die Vergleichbarkeit ist halt nicht da. Wir haben einzelne Frauen in der Formel 2 gehabt, die sie jetzt nicht so erfolgreich gemacht haben. Und der nächste Schritt kann für mich auch nur in die Formel 2 gehen für Jamie Chadwick. Formel 3 ist eigentlich schon wieder nicht richtig, meiner Meinung nach. Also du musst halt den Big Step jetzt mal möglich machen für die Frauen, weil sonst führst du dieses ganze Konstrukt W-Series auf Dauer ad absurdum und dann muss man sogar noch, wo man es gar nicht will, Sophia Flörsch recht geben.
Ja, also man muss ja sagen, die FIA macht ja ein bisschen was. Ja, also die haben ja zum Beispiel auch Zusammenarbeit mit Motorsport UK, auch dieses Girls on Track Rising Star Programm. Aber es ist halt, der Rahmen ist halt zu klein. Also bei diesem Programm geht es ja darum, dass die Siegerin nachher einen Platz in der Ferrari Driver Academy auch kriegt. Ist natürlich auch schön und gut und gibt auch viel Unterstützung. Aber das kann, glaube ich, halt auch noch nicht alles irgendwie gewesen sein. Und wo du vorhin Langstrecke angesprochen hast, Stefan, habe ich vorhin gelesen, also Jamie Chadwick und auch Alice Powell nehmen in der Tat jetzt an einem Rookie-Test auch teil für WEC. Also mal gucken, ob es dann vielleicht auch in die Richtung eher weitergeht. Hendrik, Frage nochmal an dich, um dich nochmal ein bisschen mit reinzubringen. Glaubst du denn generell, dass es den Wert der Formel 1 nochmal steigern würde, wenn wir da eine Frau dabei hätten? Oder macht es für dich jetzt keinen Unterschied?
Doch, also ich finde es wichtig. Also ich finde es wichtig, so ein Zeichen zu setzen, dass Frauen genauso die Chance bekommen wie die Männer. Ganz klar. Und ich finde die Idee auch super, dass man die Gewinnerin der W-Series dann vielleicht mit einem Stipendium dann in die Formel 2 steckt und die sich da beweisen können. Und wenn die sich da beweisen und den Männern zeigen können, hier, wir können das auch, werden auch die Teams da aufmerksam. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass die Frauen da eine gleiche Berechtigung kriegen wie die Männer.
Sophie, wie stehst du denn als Frau dazu? Wie stehst du denn als Frau dazu? Also ich meine, das ist ja auch, ne? Ja. Also würdest du das wollen? Also wenn man jetzt sagt, ja hier, Stipendium, kriegst dein Cockpit. Also würdest du dann sagen, okay, du bekommst das, weil du die Leistung gezeigt hast? Würdest du sagen, du bekommst das jetzt, weil du eine Frau bist? Also hast du dann einen Weg, wie man das machen
kann?
Das
wollte ich in der Tat gerade sogar sagen, okay, gut. Weil ich glaube, Hendrik hat das Stichwort da eben schon gesagt mit dem Beweisen. Also ich finde den Weg an sich gut mit so einem Stipendium, wirklich, wenn man jetzt auch über die W-Series nachdenkt, dass man sagt, okay, irgendwie muss dieser nächste Schritt kommen und wenn er anders nicht kommt, weil, was weiß ich, halt kein Cockpit frei ist, finanzielle Hilfe nicht da, wie auch immer, dann muss es vielleicht so kommen, weil sie es dann ja auch bewiesen haben in dieser Serie, dass sie es auch verdient haben, den nächsten Schritt zu gehen. Aber ich muss auch sagen, wenn es dann auch nochmal um die Formel 1 geht, finde ich es extrem wichtig, dass das halt auch wirklich rein aus Leistungsgründen passiert und nicht, weil man irgendwann mal sagt, so, wir brauchen jetzt unbedingt eine Frau. Also ich finde, würde das klasse finden, wenn da irgendwann eine ist. Aber ich glaube, man muss halt auch aufpassen, dass die, wie gesagt, die Leistung dann auch wirklich einigermaßen abrufen kann, weil sonst ist es wie bei Paydrivern heutzutage. Ja, sonst würde wahrscheinlich jeder auf diese Frau zeigen und sagen, ja, hier, die ist ja nur hier, weil sie eine Frau ist und hier, das ist genau das, was wir mal gedacht haben, die können ja gar nichts, so, wir brauchen keine Frauen in der Formel 1. So, das wäre so meine Bedenken. Ich weiß nicht, ob das so kommen würde, aber kann ja sein. Und ich glaube halt, dass man auch viel, viel früher einfach ansetzen muss. Also auch dieses Preisgeld, was man bei der W-Series kriegt, ist natürlich super hilfreich auch. Aber ich glaube, die müssen auch einfach gucken, dass sie generell die Talentförderung, also dass sie das Geld, was es da als Preisgeld gibt, vielleicht auch eher in die Talentförderung stecken müssen, weil ich glaube, das ist halt irgendwie der Punkt, wo man dann anfangen muss, vielleicht auch schon im Kart oder wie auch immer, dass man da auch mehr Mädels auch überhaupt hinkriegt, ja, und dafür ist wiederum dann natürlich die Repräsentation sehr, sehr wichtig auch im Fernsehen, eventuell eben auch in der Formel 1 oder zumindest Formel 2, dass zum Beispiel auch Eltern vielleicht sehen, ja, nach dem Motto, oh, okay, krass, da fahren ja auch Frauen mit, wieso haben wir eigentlich nie drüber nachgedacht, unsere Tochter mal zum Kartfahren zu schicken und nicht nur unseren Sohn, also gut, meine Eltern haben jetzt weder bei mir noch meinem Bruder drüber nachgedacht, ja, also manche machen es natürlich auch gar nicht, aber ihr versteht, glaube ich, was ich meine. Also ich glaube, wir haben diese Repräsentation von Frauen im Motorsport generell schon immer mehr, auch viel durch Moderatorinnen etc., aber das Fahrerthema ist eben auch was dazugehört. Ich glaube, das befruchtet sich auch gegenseitig ein bisschen und wie gesagt, es gibt schon viele Initiativen, ich glaube, Susi Wolf hat ja auch eine, der To Be Different heißt die, glaube ich, aber ja, man muss halt, also ich glaube, es geht in die richtige Richtung, aber es ist halt noch lange nicht da, wo man es, ja, oder wir sind noch lange nicht am Ziel, was das angeht. Oh Gott, das ist jetzt ein kurzer Ramble hier gewesen. Also falls jemand noch was beitragen möchte, sehr, sehr gerne. Ansonsten würde ich das Thema auch langsam abschließen.
Nee, alles gut.
Okay, sehr gut. Ja, wir werden das natürlich weiter im Hinterkopf auch ein bisschen behalten und auch weiter beobachten, was da in Zukunft noch passiert. Kevin hat ja auch schon einige spannende Interviews geführt hier mit Frauen auch aus dem Umfeld des Motorsports, also hier im Podcast auch. Da könnt ihr auch gern nochmal reinhören. Wie gesagt, vielleicht auch jetzt gleich, weil wir sind eigentlich am Ende auch angekommen. Deswegen bedanke ich mich ganz herzlich bei Stefan Ehlen. Schön, dass du wieder dabei warst. Hab mich gefreut.
Ja, ich habe zu danken. War eine schöne Runde, hat mir Spaß gemacht. Wir haben, glaube ich, wieder ein paar sehr spannende Themen diskutiert und analysiert und immer eine Freude. Gerne wieder.
Ja, sehr, sehr gerne. Danke auch dir, Henrik. Mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen, mit uns heute mal ein bisschen über die Formel 1 auch zu quatschen.
Es war ultra spannend und vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Das war richtig toll. Ich hoffe, es war alles soweit gut und ja, also es war einfach schön dabei zu sein, danke.
Ja, sehr gerne. Da brauchst du dir gar keine Gedanken drüber machen, also gerne auch mal wieder, wenn du mal wieder Zeit und Bock hast. Ja, war sehr cool. Und ja, der finale Dank dann natürlich wie immer auch noch an Kevin Scheuren. Danke dir, Kevin.
Danke, Sophie Affel. Danke. Danke auch, Hendrik. Schön, dass du da warst. Der hat mir wirklich gut gefallen und auch da wieder so ein paar schöne Einblicke von euch Hörern zu bekommen. Finde ich immer total wertvoll. Deswegen nochmal kurz die Einladung für den HörerInnen-Stammtisch im November. Schau gerade mal auf den Kalender, wann wir den denn mal machen. Ich würde mal den 10. November vorschlagen. Den 10. November, 18 Uhr, mittwochsabends. Wenn ihr Bock und wenn ihr Zeit habt, dann seid ihr dabei. Schreibt mir eine E-Mail, kevin.scheuren@meinsportpodcast.de. Dann quatscht im HörerInnen-Stammtisch ein bisschen mehr über die Formel 1 und über eure Themen, die euch so beschäftigen. Welche Anti-Helden vielleicht auch. Ja, heute hat sich ja der 97er Jerez-Unfall von Schumi und Jacques Villeneuve geehrt. Also zum Thema Anti-Helden vielleicht auch mal ganz interessant. Danke, Sophie, für die tolle Moderation. Darf's nächste Woche nochmal.
Danke. Nein, ja, also wie gesagt, uns beide hört ihr auf jeden Fall auch in der nächsten Woche wieder, welcher Kombi dann auch immer. Genau, da werden wir auch hier bei Starting Grid natürlich auch auf das Rennen in Mexiko vorausblicken. Bis dahin, macht's gut und keep racing.
Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.